Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschlands beliebtesten Weinpodcast, den Vier Flaschen, mit Axel Leonhard, Michael Kutay. Und nach, Achtung, jetzt kommt es, kriegen Sie noch zusammen überhaupt. Wir hatten Uli Wickert in der letzten Folge, davor Michael Stich, Joja Wendt. In der übernächsten kommt Reinhold Beckmann, dann kommt Gregor Meile, dann kommt Angela Merkel, vielleicht. So, aber heute toppen wir alles, weil mein Lieblingsjournalist, mein Lieblings-Talk-Gastteilnehmer, mein Lieblingsläufer, unser aller ist so. Konnte nicht, aber Hajo Schumacher hat es. Hajo Schumacher, wir freuen uns. Hajo, man muss dich nicht vorstellen, man muss einfach nur abends irgendeine Fernsehsendung anmachen. Markus Lanz, ja, Anne Will. Mittwoch, ja. Tatsächlich, siehst du, ich mache noch einen Spaß. Wie machst du das, dass du immer so oft bei Markus Lanz bist?
Das liegt meistens daran, dass die anderen absagen. Und also mein zweiter Name ist Notnagel und ich springe halt immer ein. Ne? Die rufen an und ich bin mit irgendwas beschäftigt, so wir kriegen wieder ein Kind oder so. Dann renne ich aus dem Kreis da raus und sage, zack, ey, der Markus hat gerufen. Du kennst doch das, Lars, du weißt es selber, wenn du irgendwas von mir möchtest, nichts tue ich lieber, als die Wünsche von leitenden Redakteuren zu erfüllen. Das ist meine Lebensaufgabe.
Wer zahlt besser, Markus Lanz oder zum Beispiel das Hamburger Abendblatt? Eine salomonische Antwort vielleicht an der Stelle?
Es ist beides so üppig, dass ich einfach gar nicht weiß, welches Carbon-Rennrad ich mir morgen kaufen soll, weil das Geld muss raus, weg damit.
Wir sprechen nachher noch über dich, Hajo. Ich frage mich immer, als was soll man dich ankündigen? Man könnte sagen, ehemaliger Spiegel-Redakteur, man könnte sagen, Merkel-Biograf, man könnte sagen, ehemalig Achim Achilles. Du bist nicht mehr, Achim Achilles gibt es nicht mehr, ne?
Nee, diese Kunstfigur, die lebte so 15 Jahre, der Mann in seinen besten Jahren, also in der Midlife-Crisis, versucht ja irgendwie sich nochmal zu beweisen, dass es noch tut und dann muss man unbedingt Marathon laufen, bis der Orthopäde dann sagt, sag mal, willst du erst ein Knie oder erst ein Hüftgelenk, das ich dir einbaue? Und dann fängt man an, dann sowas wie du, dann so Hocker-Gymnastik, Nordic Walking und Yoga und solche Sachen. Also gelenkschonender.
Was so, bist du denn?
Sturm- und Drangphase aus. Ja. Ich bin weise jetzt.
Du bist Kolumnist natürlich, du bist Podcaster. Ja. Was würdest du im Hotel reinschreiben als Beruf?
Oh, Schreibkraft. So hat mich Klaus Wowereit mal genannt, dessen Biografie ich ja auch schreiben durfte. Immer wenn ich sonntags kam und sein inzwischen leider verstorbener Lebensgefährte hatte dann irgendwas ganz Nettes, Tolles gebacken und der damals regierende Bürgermeister sagte immer, ach, da kommt sie ja, die Schreibkraft. Und dann hat mich zum ersten Mal jemand richtig eingeordnet.
Schreibkraft ist gut. Und wir machen gleich, steigen voll ein. Zunächst kommt der Werbeblock und dafür ist kein anderer zuständig als der liebe Michael.
Dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller.
Wunderbar. Und Axel, für alle, die es auf YouTube sehen, du sitzt auf einer sensationellen Dachterrasse. Sag nicht, dass es deine eigene ist.
Ja, schön wär's, aber es ist die Dachterrasse meines Arbeitgebers, dem Hamburger Abendblatt. Ne? Nicht schlecht.
Michael? Dein Arbeitgeber hat solche Dachterrasse, das ist ja toll, oder?
Richtig nice, richtig nice.
Was ist da noch?
Irgendwo ein Graser wird noch angebaut.
Fernsehturm, seht ihr ihn, warte. Und hier, Rathaus.
Hamburger Rathaus.
Ja, und sehr schön. Wow.
Hinter dieser Wand.
Diese Elfie.
Ja, die. Da winke ich mal rüber.
Alle reden.
Aber ich musste hier irgendwie so ein Schattenplätzchen suchen, weil wenn man so in der Sonne sitzt, und ich glaube, der Alkohol macht es gleich nicht besser, ist schon warm. Sommer.
Es ist Sommer, das ist cool. Michael, erklär du nochmal grundsätzlich, wie funktionieren die vier Flaschen? Und dann lachen Hai und ich gleich ganz laut und dann erklären wir beide, dass ich glaube, wir vier Flaschen müssen unseren Gästen. Erzähl mal, was machen wir normalerweise, Michael?
Eigentlich weiß ich nicht, wer immer Axel das erklärt. Also ich weiß eigentlich immer nicht bis nach Axels Erklärung, was wir eigentlich genau machen. Aber ich kann mich dunkel erinnern, dass die Grundidee war, dass wir 4 verschiedene Weine probieren und daher kommt der Name 4 Flaschen nicht von der Anzahl der Protagonisten, sondern von der Anzahl der Kreszenzen, die wir gleich intus haben werden. Und wir sprechen darüber und ja, mehr ist es eigentlich. Und wir lernen unsere Gäste natürlich kennen.
Und das ist ja nicht das Lustige, lieber Hajo. Und deshalb schätze ich Hajo so. Hajo nimmt solche Sachen natürlich ziemlich genau und dachte, darf ich das sagen, lieber Hajo, du dachtest, also das ist die schöne Geschichte vielleicht, du dachtest, du müsstest alle Flaschen vorher austrinken. Und hast es aber nicht, kann man das so sagen? Also da hast du es nicht ganz geschafft und bist jetzt ganz traurig.
Die Geschichte war noch ein bisschen anders. Ich hätte nie erwartet, dass vom Hamburger Abendblatt ein Wein präsent bei mir eintrifft. Das ist also völlig ungewöhnlich. Und ich hatte tatsächlich in der vergangenen Woche natürlich unter strengsten Hygienevorschriften eine Doppelkopfrunde. Und am gleichen Tag dieser Doppelkopfrunde traf auch das Weinpaket ein. Und ich dachte, das sei von jemandem, der eigentlich in dieser Doppelkopfrunde mitspielen wollte, dann kurzfristig abgesagt hat und quasi als Wiedergutmachung Wein geschickt hat. Ich gucke ja nicht auf den Absender, sondern reime mir immer Geschichten zusammen. Das heißt, die Doppelkopfrunde hat schon mal eine gemeinschaftliche Vorverkostung vorgenommen. Ich habe allerdings ein paar Reste überbehalten, bis auf eine Flasche. Das tut mir leid. Die hat mich sowieso irritiert, weil sie rotes Mineral heißt für einen Weißwein. Er wollte ja mich verarschen. Ja, entweder rot oder weiß. Auf jeden Fall hat die leider, wie ihr seht, den Hals verloren. Wir leben halt hier in Berlin und da ist eine Flasche nicht immer nur wegen des Inhalts wichtig, sondern auch zur Selbstverteidigung. Also insofern bin ich hier beim roten Mineral raus. Da müsst ihr selber, da kann ich so allgemeines Mineralien.
Den hast du gar nicht. Die habt ihr gar nicht getrunken. Den hast du nicht mal probieren können. Das rote Mineral von Erik Manns.
Doch, aber die wahre Geschichte ist, dass die Flasche so gut gemundet hat, dass sie leider geleert wurde und ich diese Reste hier tatsächlich euch zuliebe aus dem Altglascontainer getaucht habe. Aber ich weiß, das verstößt gegen alle Regeln, aber war lecker.
Was wir lernen müssen, ist also, Michael,
das ist ja menschlich.
Bei unseren Gästen müssen wir natürlich einfach sagen, es kommt eine Kiste, damit hast du auch nicht gerechnet, Hajo, aus Hessen. Und du hast natürlich gedacht, Hessen ist ja nicht Hamburg, dann ist es ein schönes Geschenk. Aber das ist lustig, das hatten wir bei Julia Wendt auch schon. Bei Julia Wendt war das so, dass die erste Kiste, die wir ihm schickten, freuten sich irgendwelche Kolleginnen und Kollegen und nahmen sie mit nach Hause. Wir müssen da noch ein bisschen, Michael, noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir die
aufmachen. Eindeutiger. Ja, wobei Wein wird ja gemacht, dass er getrunken wird. Deswegen finde ich es durchaus sympathisch und auch aus dem Leben heraus. Mich würde natürlich interessieren, welche Flasche ist denn als erstes leer gewesen? Weil dann können wir uns eigentlich die nächsten 90 Minuten sparen, wenn wir wissen, was am besten ankam.
Also wir haben mit José Pariente angefangen, einem Spanier, wie ich der Fachliteratur entnehmen durfte. Und der war auch echt, der kam gut an, wobei ich sagen muss, ich habe so eine 3-Schritt-Verkostungstechnik. Also ich gebe jedem Wein 3 Schlucke Chance. Weil beim ersten Schluck weiß ich immer nie so ganz genau, was habe ich noch für Farb- oder Geschmacksreste im Mund vom Tag über. Also der gilt nicht, der erste Schluck. Wenn der zweite Schluck allerdings den sehr negativen Eindruck des ersten Schlucks bestätigen sollte, dann brauche ich einen dritten Kontrollschluck, der das nochmal wirklich bestätigt. Und wenn ein Wein 3 Schlucke lang mich nicht überzeugt hat, dann ist er eigentlich raus. Ist das lieber Michael, ein probates Testverfahren?
Die 3-Schluck-Methode unter Sommelier ist sehr bekannt und berühmt eigentlich. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was Schluck auf Französisch heißt, aber nein, das war doch ein Scherz. Aber ja, genau. es hört sich schlüssig an, finde ich auch gut. Ich glaube auch, dass man fairerweise immer noch mit dem Essen einmal noch den Wein auch probieren sollte, weil da oft noch sehr, sehr viel passiert. Ich habe bewusst 2 Sauvignons. Ich denke nicht nur dein Oberhemd steht für Lebensfreude, sondern die ganze Person Hajo Schumacher auch. Und deswegen habe ich mich tatsächlich bewusst für Sauvignon Blancs entschieden. 2 unterschiedliche haben wir zum Start und danach gibt es den roten Mineral, wo nur noch quasi die Havarie deiner Flasche übrig ist und danach gibt es einen mallorquinischen Rotwein. Aber ich würde lieber mit dem Wein aus dem Friaul anfangen, aus dem Nordosten Italiens.
Michael, warum gibt's? Ich hätte jetzt alles drauf gewettet, dass wir wie immer mit dem Grauburgunder anfangen. Nein.
Ja, der Grauburgunder ist ein bisschen im großen Holz auch gelegen. Und deswegen glaube ich, dass es, also man könnte beides machen. Man könnte auch mit dem Grauburgunder anfangen. Aber es ist so doof, wenn Hajo jetzt beim ersten Wein schon nichts im Glas hat.
Aber er hat den Geschmack ja noch.
Erinnern. Ja, aber das ist doch viel schöner, wenn wir fahren, wir trinken den ersten Sauvignon Blanc und dann den anderen und dann den Grauburgunder hinterher. Und wenn wir merken, wir schmecken gar nichts vom Grauburgunder, was schon passiert, dann hätten wir es besser andersrum gemacht und die Leute zu Hause starten lieber andersrum. Sogar so viele Gläser. Ich
hab alles rausgeholt, was unser Küchenregal zu bieten hat. Welches Glas empfiehlst du denn jetzt für den Sauvignon Blanc?
Tatsächlich, das mittlere Glas, es ist etwas bauchiger, das könnte sehr, sehr gut passen dafür.
Mhm.
Weil der Sauvignon Blanc
lebt vor allem. Das war ein Abo-Geschenk vom Abendblatt, sehe ich gerade. Ja.
Wieso passt das gut? Wieso passt das gut?
Na, weil der Sauvignon Blanc eher eine sehr aromatische Rebsorte ist. Und in einem bauchigen, größeren Glas kommt das eben noch besser zutage.
Also, wen nehmen wir als erstes? Den Cantina, was hast du gesagt?
Welchen nehmen Cantina wir La Salute aus dem Friaul, ja. Cantina La Salute kommt von der Kathedrale Santa Maria della Salute. Das ist auch diese Kirche oben und das ist eine Kirche in Venedig. Und das Friaul ist ja quasi angrenzend an Venetien, Treviso, Nordost an der Grenze auch zu Slowenien schon. Friaul, Julisch, Venetien, ganz im Norden. Und da hat man eben, grenzt ja mit den Alpen und da beginnt unser schönes Österreich. Das heißt, man ist geschützt eigentlich von den kalten, von den ganz kalten Winden im Norden und man hat so ein bisschen mediterranes Klima eben schon von der Adria, also von Venedig hoch. Und von daher ist es eigentlich sehr, sehr spannend, auch für Weißweine, gerade dieser Norden Italiens. Unweit davon ist auch das Prosecco-Gebiet. Ich glaube, davon hatten wir jetzt noch nie etwas und deswegen wollte ich es einfach euch zeigen.
Hatten wir wirklich nicht. Italienische Weine hatten wir sowieso relativ. Hajo, bei so einem Sportsmann wie dir würde man ja immer denken, dass du den ganzen Tag nur Apfelschorle trinkst. Das hat Quatsch. Aber jetzt auch ein Ende. Ein Quatsch, ja?
Also erstens mal gibt es bei mir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Sport machen und Wein trinken. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Weil als niedersächsischer Protestant beziehungsweise als Abkömmling dieser Menschen lebt man ja ganz viel mit Schuld und solchen Sachen. Und wenn ich Wein trinke, empfinde ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich meinem Körper ja, ich weiß auch nicht, vielleicht nicht nur Gutes tue. Und dann muss ich mich bestrafen, indem ich laufen gehe und dann kann ich wieder die nächste Flasche trinken. Also insofern, das ist kein Entweder-Oder, sondern ergänzt sich ganz prächtig.
Und trinkst dann vor allen Dingen Weißwein, Rotwein, bunt gemischt, was da ist, was kommt?
Was auf den Tisch kommt. Also wir haben drei Weinlieferanten. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also es ist ja nichts abgesprochen. Nee. Der eine Wein schmeckt uns, weil wir den Sohn des Weinguts kennen, also den Bruder des Winzers sozusagen. Der war offenbar für die Arbeit im Weinberg nicht geeignet. Das war zu hart, zu anstrengend. Deswegen ist er in Journalismus abgeglitten und hat seinen Bruder die harte Arbeit machen lassen. Die haben ein Weingut an der Mosel. Ich weiß nicht, Michael, kennst du das? Selbach-Oster?
Ja, na klar, das kenne ich, ja.
Genau. Und da beziehen wir sehr viel Weißburgunder, Rieslingglas für dich. Und solche Sachen her, die versuchen jetzt auch roten, das muss man mögen. So, und dann haben wir mal in Marseille, als man noch reisen konnte, war ich da mal mit meiner Frau für eine Weile und dann wollten wir abends essen gehen in Marseille auf einem Freitagabend und sind dann in ein Restaurant und haben gesagt, wir hätten gern einen Tisch für zwei und dann hieß es, haben Sie reserviert, hatten wir natürlich nicht. Und diese Geschichte wiederholte sich 23 Mal. Also sind wir in einen Bioladen gegangen am Freitagabend, haben alles gekauft, was es da noch an Restbeständen gab und haben uns auf eine Dachterrasse gesetzt, nicht ganz so prächtig wie bei Axel. Und da war ein Rotwein von einem Winzer, der sich Bio-Winzer nennt und Cohen heißt, also wie Leonard Cohen. Und meine Frau war so verliebt in den Wein, wahrscheinlich war es Marseille und die Mittelmeerluft und einfach auch mein gewinnendes Wesen, das diesen Wein so legendär gemacht hat für sie. Und jetzt lassen wir uns also von Herrn Cohen, aber ganz selten, weil der echt teuer ist, Wein schicken. Und dann gibt es noch ein Weingut, das heißt Guerrieri, das ist aus den Marken. Ich glaube auch jetzt nichts Nobelpreisverdächtiges, aber da haben wir uns auch mal im Urlaub festgetrunken, so von wegen, ach komm, wir fahren doch nur mal eben schnell rein und probieren einen Wein. Und 2 Stunden später, wahrscheinlich ungefähr so wie diese Veranstaltung hier, krochen wir aus allen Vieren aus diesem Weingut raus und hatten das Auto mit, ich schätze, 60 Liter Olivenöl, 120 Liter Wein und all dem anderen beladen, was es da gab. Und Wein ist für mich immer eher so ein Erinnerungsträger. Das heißt, wenn da gute Geschichten mit verbunden sind, dann, ja, dann schmeckt er mir. Ich weiß, das ist jetzt gegen alle Sommelierregeln, aber meine Frau ist Psychologin, die kann das erklären.
Nein, das ist, Wein ist ja wahnsinnig viel mit Emotion behaftet. Das ist definitiv so. Von daher absolut. Und wenn du vor einem Weinregal stehst, vor 1000 Etiketten, weil sollst du denn wissen, was gut ist? Also das kann man gar nicht ablesen. Von daher ist das ja sehr schön, wenn du auch so treuer Kunde bist bei den jeweiligen einzelnen Weingütern. Ist doch nett.
Das mit den Etiketten, da habe ich mal eine Fachfrage. Meine Frau behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn sie nur nach dem Design der Etiketten kauft, was Gutes oder eben nicht Gutes zu erwischen, genauso hoch sei, als wenn man sich von dem Weinhändler beraten lässt oder indem man sich aus dem Internet irgendwie Wissen anliest. Würdest du das bestätigen? Also meine Frau mag zum Beispiel Weinetiketten, auf denen Tiere sind.
Also ich kann immer nur empfehlen, tatsächlich zum Weinhändler des Vertrauens zu gehen, ihm dann zu sagen, oder das ist auch eine der Fragen, die ich immer stelle, so, was trinkst du denn sonst gerne? Und dann weiß man schon, in welche Richtung das geht und dann kann man was empfehlen. Im Netz ist es ein bisschen schwieriger, es sei denn, man hat so einen ganzen Podcast und kann dann über die Weine drüber hören und kann dann beim Onlinehändler bestellen. Aber sonst weiß ich, dass das Etikett ein wesentlicher Bestandteil auch der Kaufentscheidung ist, aber ich weiß auch von ganz vielen Menschen, die mehr Geld investieren in die Ausstattung als in den Wein selber. Und das ist dann ein bisschen schade. Und nur weil es dann schick ausschaut, ist es noch immer kein guter Wein. Und von daher ein Mix aus beiden, glaube ich, und Intuition, aber weibliche Intuition kann man sowieso nicht lernen.
Unschlagbar.
Kiwi!
Hast du Kiwi?
Ich habe Kiwi, Leute, und zwar irre. Ich mag das. Kiwi.
Also die Nase ist auf keinen Fall so laut wie klassische neuseeländische oder südafrikanische Sauvignon Blanc, sondern deutlich dezenter. Ist natürlich von der Frucht getragen, aber das Ganze doch sehr gut eingebunden. Also gar nicht zu laut, nicht zu quietschend, nicht zu schreiend, schon mit einer guten Frucht, aber auch mit einer Frische dabei. Man merkt, dass auch ein bisschen was dahinter ist. Also der hat eine ordentliche Länge, der Wein, hat auch 13 Alkohol, also ist auch jetzt nicht ein super, super Sommer, leichter Sommer Sauvignon Blanc. Aber hat sowas von Lebensfreude, finde ich. Allein schon beim Reinriechen.
Axel, wie schmeckt der auf der Dachterrasse? Das ist ja noch was ganz anderes. Wir anderen sitzen ja alle in unseren... Ist es auf der Dachterrasse Axel dieses... Axel spuckt, ja.
Der kaut den Wein, ja, ja.
Hast du ausgespuckt, ja, ja. Axel?
Was?
Ja, hast du ausgespuckt?
Ja, ich hab ausgespuckt. Ich will ja nicht gleich irgendwie meinen guten Vorsatz irgendwie dahin gehen lassen, irgendwie mich heute nicht zu betrinken, weil ich eigentlich auch was vorhabe. Ich hab
gar nicht zum Ausspucken.
Ja, passt hervorragend auf die Dachterrasse und es tut auch ein bisschen weh, den auszuspucken. Ich hatte irgendwie Pfirsich irgendwie in der Nase. Das war so meine erste Assoziation.
Michi, was? Ich habe so ganz leicht Ingwer oder darf das nicht?
Riechen oder?
Das passt auf alles.
Das ist ganz einfach, Hajo. Immer, wenn Michael sagt, dann weißt du, es ist totaler Blödsinn. Aber mach ruhig weiter.
Okay, nächster Versuch. Das Friaul ist ja jetzt nicht so die super top Gegend, sondern eher, ich sag mal so, eher bei Kennern beliebt. Ne? So ein bisschen so wie, ich weiß nicht, Ruwa in Deutschland. Täuscht der Eindruck oder? Also da gibt es noch was zu entdecken so.
Ja, es gibt das Weingut Jermann ist, glaube ich, so das Leuchtturm-Weingut in der Gegend. Die machen einen Chardonnay, der heißt Where Dreams... ... also Where Dreams Come to an End oder Where Dreams Come True. Das ist schon State of the Art, das ist genial. Ein super burgundischer Chardonnay, damit, das ist richtig bekannt. Ich finde innerhalb dieses Friaul Julisch Venetien, das Collio, das wirklich ganz an Slowenien grenzt, finde ich eigentlich am richtig coolsten, weil es richtig kühl ist. Das ist schon ein bisschen wie ein Klima, wie es in der Steiermark auch ist, in Slowenien, quasi diese frischen Sauvignon Blancs, wie das auch einer ist. Es ist, glaube ich, nicht so sexy. Generell ist italienischer Weißwein ein bisschen schwerer. Da gab es mal vor 15, 20 Jahren, hat ganz Deutschland San Gimignano getrunken, glaube ich. Terre di Tuffi war so ein bekanntes Weingut, das es rauf und runter gab. Das hat sich so ein bisschen nivelliert. Und die Weine aus dem Norden Italiens sind eben sehr, sehr elegant. Sie haben eine gute Frische, eben weil sie diese Kühle noch haben, weil es nicht ganz so heiß ist. Es wird trotzdem alles reif. Also es ist gar nicht so einfach, dass eben quasi nicht zu kräftig werden zu lassen. Und was die Italiener haben, gerade im Norden, und da gibt es viele Beispiele, hatten wir tatsächlich ja auch schon hier von Winzergenossenschaften, die sehr, sehr hochwertige Weine machen. Das ist eben auch eine. Das heißt, da haben sich, glaube ich, im Ursprung in den 50er Jahren 24 Winzer mal zusammengetan, bewirtschaften 80 Hektar, mittlerweile sind es ein paar mehr, um einfach zu sagen, wir wollen das Beste da rauskriegen. Das ist schlüssig mit Venedig. Ich finde, Venedig ist großartig. Ja, also ich finde, Venedig ist einfach magisch. Da muss man hin, wenn man noch nie da war, und immer wieder hin, wenn man schon mal da war. Und das passt schon gut zusammen. Und dort vor allem, wenn natürlich Venedig auch zum Touristenmarkt geht, werden diese Weine getrunken. Klar, die Leute fahren dorthin, trinken die eigenen. Deswegen kommt nicht ganz so viel hierher. Das ist also dein Eindruck, täuscht dann nicht, lieber Hajo. Und deswegen freue ich mich, wenn wir sowas finden, was eben auch noch einigermaßen bezahlbar ist und trotzdem anders ist als jetzt deutsche Sauvignon Blancs oder Loire Sauvignon Blancs, schon mit einer sehr einzigartigen Charakteristik. Ich fand Kiwi übrigens wirklich mit am besten, weil vorne auf der Zunge ist wie dieses Grüne der Kiwi, also wirklich sehr, sehr intensiv. Wenn man so eine Kiwi, die nicht vollreif, sondern noch relativ jung ist, so dieses Grünliche der Kiwi und diese Kerne dazu, das fand ich für mich auch eine sehr, sehr gute Assoziation.
Aber erstmal sagen, als ich das gesagt habe, ne?
Das gehört dazu.
Hajo, wie fandest du denn die Doppelkopfrunde? Wie fanden die diesen Sauvignon Blanc?
Ach, das sind ja alles so stieselige Biertrinker.
Ne? Ach so.
Und die haben genau ein Kriterium, schmeckt oder schmeckt nicht. Und ich musste den Rest verteidigen. Und das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Also Doppelkopf ist ja jetzt auch eher so ein Biersport. Welches Kartenspiel trinkt man zum Wein? Spielt man zum Wein?
Man spielt
Skat auch nicht.
Man spielt kein Karten zum Wein, Michael, oder?
Meine Mutter kommt aus der Südsteiermark. Wir spielen immer das Spiel, das heißt Schnapsen. Und das heißt ja schon, das heißt ja schon nach einem harten Getränk. Ja, ist wurscht. Ich finde aber schön, wenn man was spielt generell, weil ich finde, das ist toll.
Wahrheit oder Pflicht oder sowas ist ja auch immer
ein Game. Backgammon ist auch ein tolles Spiel. Angela Merkel, deren Bio, bist du eigentlich, bei Angela Merkel warst du nicht am Wochenende, da hast du die Biografie geschrieben und hast du mit ihr überhaupt geredet?
Nö. Also die Geschichte war folgende. Ich hatte so einen Bildungskomplex und wollte so auf der Hälfte meines Lebens, das ging so einher mit dieser Achillesphase, wo ich dieses Ego-Problem hatte. Ich wollte unbedingt noch mal wissenschaftlich irgendwo einsteigen und kam zufälligerweise bei einer Jury-Sitzung neben Professor Karl Rudolf Korte, den kennt man, der kommentiert immer im ZDF mit diesen sehr auffälligen Krawatten. Und ich hatte gerade ein Buch über Roland Koch geschrieben und saß dann so neben Korte, dem Professor, und sagte, hey Mann, Professor Korte, ich wollte immer noch mal promovieren. Ich habe da zufälligerweise 24 Leitsordner über Roland Koch. Kann man daraus nicht irgendwie schnell so eine Dissertation machen? Und er wog so den Kopf und sagte, ja, das fände er toll, wenn Praktiker noch mal so tief einsteigen wollen. Aber Koch fände er langweilig und ein Bundesland auch, wie es denn mit Merkel wäre. Und dann sagte ich, naja, in den 24 Leitsordnern habe ich maximal 3% zum Thema Merkel. Also ich würde nochmal ganz bei null anfangen. Sagt er, ja, das fände er auch gut. Und dann habe ich mich 4,5, 5 Jahre lang durch die Machtstrategien von Angela Merkel gearbeitet. Und irgendwann kriegte sie Wind davon, wir trafen uns irgendwo und dann wie immer so im Vorbeigehen und sie sagte nur auf ihre gewinnende, charmante Art, sie glauben ja wohl nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Und damit war ich wissenschaftlich unabhängig, das ist auch gut. Daraus habe ich dann mal irgendwann ein Buch gemacht, irgendwie so die 12 Gesetze der Macht von Angela Merkel, was wie alle anderen Merkel-Bücher auch absolutes Kassengift war. Also man kriegt dann nach 10 Jahren immer vom Verlag so einen Hinweis, wir haben ungefähr noch 28.000 Restexemplare, wollen Sie die zum Preis von 13 Cent das Stück kaufen?
Tatsächlich, das verkauft sich, Angela Merkel verkauft sich nicht?
Überhaupt nicht, es gibt 20 Merkel-Bücher und kein einziges hat sich verkauft.
Woran liegt das?
an Frau Merkel. Also ich glaube, sie ist auserzählt. Also die Geheimnisse, die sie hat, die kriegt man nicht raus. Moment, ich muss mal eben angeben. Wo haben wir es denn? Ah, zufällig.
Achso, hey. Ja.
Hey. Zufällig. Guck mal hier. Aber im Koreanischen lief das wie Sau. Auch noch hier mit so einer leichten nordkoreanischen Anmutung da drauf. Und das da oben, irgendwo da oben steht Hajo Schumacher. Aber ich bin ganz schlecht im Koreanisch. Es gab, glaube ich, 300 Euro Tantiemen.
Aus Korea.
Aus Korea, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Aber ich habe mit Angela Merkel schon Riesling getrunken. Und das nicht zu knapp, muss man sagen. Also da ist sie keine Kost... Ich weiß nicht, ob sie Kennerin ist, aber Kostverächterin ist sie nicht.
Eine emotionale Politikerin, würdest du sagen?
Emotional?
Ja, also ich fand damals irgendwie, als sie bei einer Flüchtlingskrise, wie sie da reagiert hat, das war so das erste Mal, wo ich dachte, dass sowas überhaupt möglich ist, dass ein Politiker irgendwie sich für das Gute entscheidet, was aber politisch ja wirklich sehr schwer durchzusetzen war. Und da hatte ich so das Gefühl, dass sie sich irgendwie von ihren Emotionen hat leiten lassen. Würdest du das sagen?
Das glaube ich auch. Und das kann man durchaus als so eine Konstante in der merkelschen Politik sehen. Immer wenn sie anfängt, sich von Emotionen leiten zu lassen, dann kriegt sie in ihrer eigenen Partei immer riesige Probleme.
Ja.
Also möglichst unemotional diesen Laden, ich meine, sie ist ja nicht mehr Parteivorsitzende, aber sich in diesem Laden zu bewegen, das war immer so von wegen so, wer ist mein Feind, wo muss ich den Dolch ansetzen? Und das ist sehr unemotional, aber deutlich karriereverlängernd.
Und sie hat ja, sie sagt, sie trinkt gern auch italienische Weine, stimmt das?
Ich sag mal ja.
Du weißt.
Sie kauft ja immer beim Ulrich, das ist ja hier so ein Discounter, die haben bestimmt auch italienische Weine. Ja.
Ich habe da ja mal gesehen, dass der italienische Weine drin liegt. Wollen wir den zweiten, der erste, die hat er gut geschmeckt, mir hat er sehr gut geschmeckt, Michael, genau. Weil er nicht so charakteristisch ist, nicht so ein aufdringlicher Sauvignon Blanc. Ne? Axel wollte noch wissen, was er kostet, du sagst, es ist ein guter Preis.
Also ich muss kurz einhaken, charakteristisch ist das schon für die Region. Also der Sauvignon Blanc, die Rebsorte, kann eben auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich schmecken. Das Einhelligste ist, wie es aus Marlborough, aus Neuseeland kommt und vielleicht, was man von der Loire als Sancerre und als Pouilly Fumé kennt. Und sonst ist es sehr viel Handschrift des Winzers. Man schmeckt eher selten tatsächlich den Boden raus. Das ist an der Loire ein bisschen anders. Da gibt es Silex-Böden und so weiter. Da heißen die Weine dann auch so. Von daher ist die Art und Weise des Sauvignons, kommt mir auch eher zugute. Das würde mich nicht zu schnell langweilen. Sonst ist es eine Rebsorte, wo ich nach dem zweiten Schluck oder nach dem dritten Schluck spätestens denke, Gott, die ganze Flasche, nee, das ist mir zu mühsam. Und von daher ist es für mich, macht mir das Spaß.
Was trinken wir als zweiten? Auch den zweiten Sauvignon Blanc?
Ja, genau, dann trinken wir gleich den zweiten hinterher.
Aus du dem hast Norden den Preis Spanien. Noch nicht verraten.
Ach so, den Preis, nee. Den Preis.
11,90.
11,90. Hey, du bist so ein Kenner, ne? Auf einer Sauvignon Blanc-Skala von 1 bis 10 für 12 Euro, wo würdest du den hier ansiedeln?
Den würde ich ansiedeln auf einer 6.
Ah ja, ich hätte ihm eine 7 gegeben.
Und was sagt der Experte?
2.
Michael? Nee.
Axel. Ja, genau. Ich wollte gerade antworten. Aber ja, ich kann es dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also ich fand ihn ganz, ganz gut. Wobei der letzte Schluck, der hat fast schon ein bisschen schal geschmeckt. Kann das sein, dass da irgendwie sich was verflüchtigt, was am Anfang gut schmeckt?
Ja, das kann schon sein, zumal der Korken selber ja den Wein besser atmen lässt als der Schraubverschluss. Das heißt, das ist schon offener, obwohl es auch ein 20er ist, sind die Weine, das ist auch kein Wein, den du erst in 5 Jahren trinken sollst. Das sind Weine, die gemacht werden, um sie in den ersten 3 Jahren zu trinken. Und wir haben ja schon gesprochen, die Italiener, die Franzosen, tatsächlich auch die Spanier, man sieht es hier, meistens noch sehr traditionell und daher mit dem Korken unterwegs. Und von daher in den ersten 3 Jahren wunderbar getrunken. Am besten wahrscheinlich tatsächlich im ersten Jahr. Dafür ist es gemacht, ist ja gemacht worden. Für 12 Euro ist das gut. Ich glaube, wenn ich da die Dachterrasse sehe von dir, Axel, hat es einen erhöhten Soul-Faktor. Aber sonst würde ich sagen, 5 geradeaus.
Dachterrasse ist gar nicht so gut. Weißt du, der Tisch wackelt, es ist windig, die Kamera wackelt.
Du bist auch gar nicht...
Arbeit, alles hochschleppen, alles wieder runterschleppen.
Ja, und du musst vor allem, Axel, du darfst nicht zu weit vom Mikrofon weggehen, weil je weiter du weg bist vom Mikro, desto schwerer hören wir dich. Das ist... Atme tief.
So ist besser?
Der, So ist besser. Der zweite, Michael, José Pariente.
Genau, José Pariente. Ja, perfekt. José Pariente, so heißt das Weingut. Mittlerweile hat es eine der Töchter schon übernommen. Aus dem Rueda. Rueda ist ja die Region im Norden Spaniens, da angrenzend ans Ribera del Duero, die eigentlich vor allem für Verdejo bekannt ist. Deswegen ist der Sauvignon Blanc da eher, also Vinho Verde, nicht Verdejo, ist ja in Portugal, Vinho Verde. Deswegen ist Sauvignon Blanc eher ein bisschen unüblich. Es ist aber auch da wieder eine relativ kühle Region. Das passt beim Sauvignon Blanc ein bisschen besser. Wenn es zu warm ist, wird der sehr schnell sehr alkoholisch, sehr opulent, sehr, sehr reif und dann auch verliert der jegliche Frische. Und deswegen könnte es gut passen. Also es sind aus zwei eher warmen Ländern, aber in relativ kühlen Regionen Sauvignons, die ich mal nebeneinander anstellen wollte, jetzt zur Diskussion. Und die kosten auch ungefähr gleich viel.
Riecht ganz anders als der andere?
Mhm. Ja, zurückhaltender erstmal in der Nase, so, genau. Finde ich. Ja.
Ja. Der andere sprang einem ja echt so entgegen. Und der hier ist, das machen wir mal das mit den drei Schlucken. Das ist ja, was heißt aber bei drei Schlucken, da hast du ja schon zwei Gläser leer getrunken, Hajo, ne? Mhm. Das ist ein Schluck,
ja, ist deswegen so. Deswegen habe ich ja auch so viele Gläser stehen. Nein, ich bin, es geht ja nicht ums Saufen.
Mein erster Gedanke ist dieser Dosenobstsalat. Kennt ihr den? Also dieser klassische Obstsalat in Dosen, den es früher gab, so überall.
Wo diese künstlichen roten Kirschen mit drin waren.
Genau, ne? Die
waren
mit Pfirsich. Pfirsich ist jetzt für mich sogar massiver nochmal. Mit diesem Pfirsich in dieser Dose, wie dieser Saft aus dieser Dose, wenn man die aufmacht. Das wäre so mein erster Eindruck. Aber ich mag es, es ist ein bisschen salziger, es ist salziger als der Wein
davor. Sehr, sehr salzig.
Ne? Es fließt hier so zusammen, das heißt, es hat eigentlich einen guten Trinkfluss. Die Frucht wirkt mir aber ein bisschen kitschiger als bei dem Sauvignon davor. Also es ist ein
aber
bisschen,
das müsste einer sein, Axel, das müsste doch dein Lieblingswein sein.
Das schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Also
kann man Glühwein schon machen, ne?
Der schmeckt eigentlich so, wie der andere riecht, würde ich fast sagen. Also, ne, der andere war sehr, sehr intensiv in der Nase, der hier gar nicht, aber der schmeckt, finde ich, viel intensiver oder etwas intensiver zumindest. Und ein bisschen quietschig vielleicht schon, aber ich mag das ja. Also, Lars, da kennst du mich gut.
Kenn ich. Du hast ganz recht, dieses.
Habt ihr quietschig gesagt?
Ja.
Okay. Entschuldigung, Axel hat quietschig gesagt.
Nee, das ist ein offizieller. Sag mal so als Sommelier.
Ja, genau. Klassisch. Ja.
Gibt es dieses Obst noch in Dosen? Isst man das noch? Michael, habt ihr das bei euch in der Hanselounge? Wird das da als Dessert manchmal?
Ja, ich glaube, in so einfachen Hotels findet man das dann am Frühstückstisch. Wir waren mal in Spanien irgendwo vor nicht allzu langer Zeit, vor 3 Jahren oder so. Und da haben wir in einem einfachen Hotel gewohnt, weil wir das Geld lieber für Essen und Trinken ausgeben. Und da gab es am Frühstückstisch genauso einen Obstsalat. Und ich kenne sie über diesen Obstsalat mit Kugel Vanilleeis. Das gab es bei uns zu Hause, bei meinen Eltern früher auch durchaus nochmal. Und da werden sofort Kindheitserlebnisse. Und das ist ja Wein auch Geschmacks. Das assoziierst du sofort mit Erlebnissen aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit. Und das ist eigentlich dann schon auch cool. Und wenn einem das einfällt oder man denkt so, krass, das erinnert mich total dran, dann freut man sich eigentlich, wenn man so einen Wein probiert und sagt so, okay, ein Stück Vergangenheit holt mich gerade ein.
Aber erster Schluck fand ich jetzt super. Zweiter Schluck fängt schon an bei mir, ich weiß nicht, bei euch ist, weil es so süß und quietschig ist, wie Axel sagt, ein bisschen anstrengender zu werden. Oder? Wie geht's?
Ja, also quietschig ist, glaube ich, echt gut, was Axel meint. Also das wäre eher so Schlager-Move, der Wein, während der erste irgendwie so Alster-Feuerwerk wäre oder so. Ne? Das ist aber jetzt einfach lauter und quietschiger. Aber ich glaube, eben das wäre jetzt so ein Sauvignon Blanc, wo ich schon sage, wenn ich das den ganzen Abend trinke, über 6 Stunden bei irgendeiner Feier, dann würde mich das irgendwann nerven. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal was anderes trinken. Ich würde ein Bier trinken oder so. Weil mir das ein bisschen diese Süße auch und die Säure ist nicht ganz so intensiv, klar.
Aber kannst du mir mal als Laien, lieber Michael, erklären, wie jetzt dieser Unterschied zustande kommt zwischen hoher und niedriger Quietschigkeit? Mhm. Liegt das am Boden, am Wetter oder fummelt der Winzer da einfach so lange rum, bis es quietscht?
Das ist perfekt, was du gerade gesagt hast, weil das sind alle drei Komponenten und man nennt das in der Fachsprache tatsächlich das Terroir. Das ist ein häufig zitiertes Wort, weil es immer gut klingt. Oh, ist ein tolles Terroir. Man sagt aber, das Terroir ist also tatsächlich die klimatischen Gegebenheiten, die Böden, aber auch die Handschrift des Winzers. Und alles drei ist ist nicht eines weniger wichtiger als das andere. Ja, und von daher muss man schon sagen, dass gerade Sauvignon Blanc eine Rebsorte ist, wo der Winzer auch relativ viel Einfluss nehmen kann, allein schon mit der Hefe. Also du kannst mit unterschiedlichen Hefen vergären und gewisse Aromaten quasi in den Vordergrund herauskehren, die du möchtest, die dir so ausdenkst. Und von daher ist das eben so, dass schon auch in beiden Ländern, vor allem im Norden, Sauvignon Blanc wächst und auch gut wächst, ja. Aber beide sind jetzt nicht weltberühmt dafür und es gibt dann auch Gründe wahrscheinlich. Und die zwei Weine zeigen das natürlich schon ein bisschen. Das sind Alltagsweine, wunderbar. Und ich glaube, ganz viele Menschen sind damit total fein, ja, weil diese Frucht so ein bisschen die Säure wegnimmt. Und auch der Zucker, weil die Säure ist ja schon da und deswegen ist auch jetzt gerade der zweite, dieser José Pariente, man merkt, der hat schon eine ganz gute Süße und viele mögen das jetzt, nicht nur Axel, sondern ich kenne ganz viele, die genau solche Weine total abfeiern. Fair enough, kann man auch machen, aber wenn man sich viel mit Wein beschäftigt, dann ist das quasi die erste Stufe und danach kommt man eben Stufen, wo man sagt, okay, ich will aber, dass sich das verändert, dass ich nach 3 Tagen, dass ich merke und dass mich der Wein immer wieder fordert, dass er sich mit Luft verändert und das tut es hier eher nicht so, sondern mit Luft bauen die dann eher schon langsam ab, weil das sind eben Weine, die zum Trinken und das ist auch gut so gemacht werden.
Also hat Hajo es richtig gemacht, die mit seinen Jungs auszutrinken. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du so eine Flasche aufhast, raus damit.
Ja, auf jeden Fall. Also klar ist es auch, glaube ich, dass die Erwartungshaltung, der Wein kostet jetzt einen Zehner. Die Erwartungshaltung, 10 Euro ist viel. Es ist dreimal so viel, als in Deutschland durchschnittlich für Geld für Wein ausgegeben wird.
Moment, dreimal? Ja, zehn Drittel, kommen 3,30 Euro raus.
3 Euro und 9 Cent ist der aktuelle Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland, inklusive aller Tiganellos, Petrus und so weiter, weil wir sie in den letzten. Das ist leider die Wahrheit. Und deswegen sind wir auch da, Hajo, und das ist ganz ehrlich, weil wir mit unserem Podcast helfen wollen, dass Menschen ein bisschen mehr drüber nachdenken. Das tun sie schon und kaufen Demeter-Eier und überlegen sich, welche, dass sie Hafermilch kaufen statt Kuhmilch. Und jetzt wollen wir noch, dass sie ein bisschen mehr überlegen, was sie sich in ihren eigenen Körper hineinschütten. Das Etikett sieht übrigens, finde ich, sehr schick aus. Ja, das hat so was Sommerliches, was Fröhliches, was... Was, ne, das sieht auch schick aus. Auch das könnte ein für deine Frau vielleicht dann eher
keine Tiere sein
zum Kauf. Ja,
ich vergleiche das gerade mal mit dem anderen. Der hatte dann diese Cantina. Ja, also auf jeden Fall, wir hätten den Spanier genommen, optisch.
Ja. Und der ist auch noch 2 Euro günstiger als der Italiener. Und das wäre eigentlich schade, weil der Italiener jetzt aus meiner Sicht der wertigere Wein ist. Aber die Reihenfolge war auch richtig, weil ich finde, der aus dem Friaul war irgendwie geradliniger und der ist so ein bisschen verschwommener und auch süßer. Und wenn wir mit dem Süßen angefangen hätten, wäre es ein bisschen
schwieriger. Hätte man nicht gewesen. Zum Ende nehmen. Man muss immer ein Rot, wenn du einen Rotwein in der Reihe hast, musst du immer den Rotwein zum Ende trinken, ne?
Ja, ich hatte letzte Woche eine Verkostung mit einem ganz, ganz lieben Freund von mir, Berthold Salomon, ein Winzer aus Krems, und der hat einen Weingut auch in Australien. Und dann hat er gesagt, versucht mal hinter meinen australischen Shiraz, und das ist wirklich eine Ansage, was Kraft, Volumen und Alkohol betrifft, nochmal meinen Top-Grüner Veltliner zu trinken, und das funktioniert. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Also das kann man schon machen. Da muss aber der Weißwein relativ kraftvoll sein oder süß. Also könnte jetzt passen, aber man wird es in der Reihenfolge jetzt nicht machen. Vor allem bei der Rotwein, die wir haben, der mit Abstand teuerste und wertigste Wein jetzt dieser Verkostung ist. Und dann damit würde man dann auch beenden.
Okay, dann gehen wir rüber zu dem Manns. Schon wieder ein Manns. Wir hatten ja einen eigenen Podcast. Übrigens, apropos Podcast, der Hajo hat ja auch mehrere Podcasts. Ich glaube auch einen für dich, Axel, besonders. Vielleicht, Hajo.
Für wen fragst du da eigentlich immer, Hajo? Der heißt doch,
ich frage, was meinst du da eigentlich? Ich frage für einen Freund.
Und ja. der hat so leichte Verklemmungstendenzen.
Ja.
Und weil ich ja mit Sex irgendwie überhaupt keine Probleme habe, frage ich halt für den. Ne?
Ja.
Weil ich weiß das alles meistens schon. Ja. Aber der repräsentiert halt so den Durchschnitt des Hörenden. Und gerade Männer.
Wer ist das denn?
Wenn du die Diskretion, ich sage nur den Vornamen und der ist jetzt rein zufällig, so wie einer der Anwesenden und es ist nicht Hajo, nicht Axel und nicht Michael. Und aber du, das ist wirklich
Zufall. Und der ist sehr, sehr, sehr verklemmt, oder?
Naja, so ein bisschen hanseatisch, ne?
Ich finde es gut und also ich frage für einen Freund, da kann man ja immer was lernen. Aber du machst ja nicht nur, du machst... Aber wie viele Podcasts machst du jetzt insgesamt? Du machst ganz schön viel.
Also mit meiner Frau mache ich ja den Mutmach-Podcast, den wir in der Pandemie angefangen haben. Der heißt Wir, der Mutmach-Podcast. Meine Frau, wie gesagt, Positivpsychologin, versucht immer, mich aus meinen Dämonen, Drachenhöhlen rauszukriegen, weil ich ja pausenlos irgendwie schlechte Laune habe, depressiv bin und sowas. Und dann mache ich mit Katrin Hinrichs für dich lieber Herr Haider, den Sex-Podcast für Erwachsene. Ganz wichtig, zweite Lebenshälfte. Ne? Also ganz viele Sex-Podcasts sind ja so für jüngere Leute. So, oh, guck mal, wir entdecken jetzt mal Dinge. Wir haben jetzt alles schon entdeckt und das ist ein bisschen so wie mit Wein trinken, Michael. Wann hat man eigentlich so das Gefühl, boah, jetzt kann ich auch mal einen Abend ohne Wein? Also wenn, wie viele Jahre dauert das so?
Ich versuche gerade den Kontext zu finden. Jetzt kann ich mal auch einen Abend ohne Sex oder so. Verrate
deine Antwort.
Ja, okay. ich kann auch ohne Probleme auch eine Woche jetzt auf Wein verzichten, klar.
Siehst aber du, bei Menschen über 50 verhält es sich mit Sex, hört man jedenfalls auch so. Und Katrin, die ja eine ausgebildete Sex-Expertin, Sextherapeutin ist, die hat halt ganz so Menschen, Axel ist vielleicht noch ein bisschen jung, bei sich auf dem Sofa sitzen am Podcast und die klagen dann so, mein Mann will das Hasenkostüm wieder nicht anziehen und meine Frau, keine Ahnung, will nicht mit zur Swingerparty. Und wenn man den Podcast gehört hat, dann sind alle Probleme gelöst.
So ähnlich wie bei uns, Michael, oder?
Ja, aber ich glaube,
es ist auch so. Der Weg ist ein anderer.
Nein, aber beim Wein ist es, glaube ich, auch so, dass du im Alter vielleicht halt nicht so viel trinkst, aber dafür wertiger. Und ich glaube, beim Sex ist es auch so, dass man vielleicht halt nicht permanent nur rumrammelt, sondern dann vielleicht das intensiver genießt. Ne? Das will ich sagen, da gibt es wahrscheinlich schon Parallelen.
Interessant. Ja, hat nicht übertrieben bei Michael. Du wurdest mir ja immer nur vorgestellt, so von anderen, aber du bist echt eine Granate, muss ich mal sagen. Endlich mal einer, der die großen Linien des Lebens liebt.
Danke dir.
Erik Manz, ein Grauburgunder. Mhm. Schon wieder ein Grauburgunder. Und da hat Harvey ja zu Recht gesagt, rotes Mineral. Wieso heißt ein Grauburgunder rotes Mineral? Man ahnt es, es ist auf irgendeinem mit dieser geköpften Flasche. Es ist nicht Schiefer, nee, sondern was ist für Boden? Schiefer
ist ja grau-rot, ist dann was Eisenhaltiges vermutlich.
Na, es gibt tatsächlich auch den roten Schiefer, den gibt es auch, aber das ist es nicht, sondern der Ursprung kommt vom roten Hank. Der ist in Rheinhessen und das ist eigentlich tatsächlich eine eingetragene Marke, dieser rote Hank. Zum Beispiel Lars, der Pettental kommt vom roten Hank, diese Lage, die wir hatten von ihm, der Hipping, da gibt es noch ein paar andere, die eben wirklich sehr, sehr bekannt sind für den roten Hank und das sind Eiseneinlagerungen, Hämatit, quasi die diese Erde so ein bisschen rötlich färben haben lassen vor vielen, vielen hundert Millionen Jahren. Und von daher kommt das. Und dieses rote Mineral, diese Mineralsteine quasi, die da auch drin sind, die hat der Erik Manz da aufgenommen. Ich glaube, nicht alles kommt von dort, aber ein großer Teil. Und das ist, glaube ich, eine Erfindung von ihm, den Wein rotes Mineral zu nennen. Kann schon quasi ein bisschen irreführend sein für einen Weißwein, wenn er rotes Mineral heißt. Aber es gibt eben auch viele Weine, die gerade an der Mosel, Clemens Busch oder so, die heißen dann eben Rotschiefer. Aber das gibt es auch in Rheinhessen. Von daher soll man sich vom Namen nicht blenden lassen. Es ist ein Grauburgunder, auch eher nicht ganz die Basis, sondern ein bisschen höherwertiger. Ich habe vorhin gesagt, ein Teil ist im Holz vergoren. Nicht so, dass man das Holz schmeckt, aber dass es einfach ein bisschen mehr Backbone hat. Das kann der Grauburgunder generell gut ab. Und man hat aber, ich finde, das allererste, wenn du den Wein einschenkst, ist, dass man feststellt, dass er noch ein bisschen Kohlensäure hat. Ja, man sieht darin, dass es fast ein bisschen schäumt. Das ist bei jungen Weinen zum einen so und vor allem der Schraubverschluss, weil das wirklich einfach richtig gut abdichtet. Soll einem aber keine Sorge machen, diese Gärkohlensäure, die vor allem in der Jugend da ist, manchmal hilft die sogar ein bisschen, weil die dem Wein dadurch ein bisschen mehr Frische noch gibt, als wenn die dann auch komplett weg ist. Deswegen ist das gar nicht verkehrt. Ansonsten, sagt ihr mal, Jungs, was zu dem Grauburgunder?
Ich habe ihn schon ein, zwei Tage offen. Er schmeckte mir am Anfang, gestern habe ich ihn aufgemacht. Er schmeckt mir heute besser als gestern, interessanterweise. Gestern fand ich ihn ein bisschen zu pritzelig. Heute ist dieses Pritzelige so ein bisschen gedämpfter.
Genau, das geht auch raus dann. Vielleicht wird er dann ein bisschen ernsthafter. Das heißt nicht, dass er besser oder schlechter wird, aber ein bisschen, wenn die Kohlensäure fehlt, ist so ein bisschen Leben weg und dann konzentriert man sich mehr, wie er auf dem Gaumen aufkommt. Es ist, finde ich, doch relativ cremig, ja. Es ist nicht wahnsinnig fruchtig, vor allem nach den anderen beiden Weinen. Es ist auch jetzt nicht staubtrocken, zumindest kommt es so vor. Ich kenne den analytischen Wert nicht, aber man merkt auch, dass eine gewisse Süße da ist, was durchaus, glaube ich, auch massenkompatibel isst dann diese leichte Süße. Axel, nicht, dass du für die Masse stehst, aber
Axel, wie war das eigentlich letztes Mal? Axel war letztes Mal kurz vor dem Weinpodcast gegen Corona geimpft. Hat sich das irgendwie ausgewirkt, dass du da die Flaschen, du hast sie nicht leer gemacht, aber fast leer gemacht hast? Nee.
Ich war auch sehr diszipliniert wegen der Impfung und das kam schon noch ziemlich durch. Also am Abend wurde es dann doch sehr kühl. Und dann hat es 2 Tage gedauert, bis ich wieder irgendwie so einigermaßen gerade.
Das hat richtig gelitten, ne?
Krass. Nee, tatsächlich, ja, nee, echt?
Ja, aber es war nicht wegen des Weins. Also es war, glaube ich, wegen dieser
Impfung. Bist du denn Team Astra, Axel?
Ja, ich bin Team Astra. Und das ist okay. Echt, also ich meine, also ich will da niemandem Angst machen vor Astra, weil das sind 2 Tage irgendwie ein bisschen krank sein, also im Gegensatz zu Corona. Also deswegen würde ich das immer, immer, immer wieder machen. Und ich war heute auch nochmal bei meinem Arzt und der meinte, die rufen die Leute an und die brauchen irgendwie Ewigkeiten, um irgendwie diese Sachen da loszuwerden. Also die haben eine Liste von ein paar hundert Leuten und ich kam halt irgendwie super schnell dran, weil keiner AstraZeneca haben will.
Okay.
Und das ist echt kaum zu verstehen, finde ich.
Aber was hattest du denn? Du fühlst dich also matt, so ein bisschen grippemäßig.
Ja, also das ist, das sagen ja ganz viele, du kriegst halt so Schüttelfrost. Also ich hatte jetzt keinen Schüttelfrost, aber mir wurde sehr, sehr kalt. Also ich habe viele Wärmflaschen irgendwie gehabt. Und dann kam ein bisschen Kopfschmerzen und dann kam so Gliederschmerzen und dann habe ich auch eine Schmerztablette genommen und dann wurde das besser und am nächsten Tag war ich einfach, habe ich durchgeschlafen. Okay. Also das war gar nicht mehr so schlimm, aber war halt sehr, sehr unfit. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was man so hört von Corona und so auch so diese Langzeitwirkung, bin ich sehr froh, das gemacht zu haben, würde das immer wieder machen und Astra jedem empfehlen, tatsächlich.
Astra. Hi, wie ist es bei dir?
Ich wollte sagen, meine Schwester, die arbeitet bei einer Bank in Österreich und die haben jetzt ein Impfangebot bekommen. Ich weiß gar nicht, welcher Impfstoff, aber Freitag um 16 Uhr, dass sie quasi diese 2 Tage, wenn es ihnen nicht gut geht, dann am Wochenende haben, fand ich nur so ziemlich bezeichnend.
Ja. Wie ist es denn bei dir, Michael, mit den Kolleginnen und Kollegen? Sind die alle durchgeimpft?
Nein, durchgeimpft noch gar nicht. Es gibt auch überhaupt keinen, der sich darum kümmert. Wir haben uns selber darum gekümmert und haben eben großartige Mitglieder, die gesagt haben, oh, die Impfpriorität ist gefallen. Sie sehen so viele Menschen jeden Tag. Können wir sie da irgendwie unterstützen? Und davon hatten wir jetzt 2, 3 und wir haben tatsächlich morgen werden 7 Kollegen geimpft und in der nächsten Woche, da hatten wir schon die Diskussion, sage ich ganz ehrlich, dass wir unterschiedliche Impfstoffe angeboten bekommen haben. Und da war es für mich eben auch wahnsinnig schwierig. Dann sollte ich entscheiden, wer mit welchem Impfstoff zu welchem Zeitpunkt nochmal mit Wochen später, da habe ich dann schon gesagt, es wäre mir schon sehr recht, dass wir alle den gleichen, um jetzt nicht eine Klassengesellschaft einzuführen, innerhalb des Teams auch, weil da gab es sofort Unruhe. Einige haben sich selber darum gekümmert, einige wenige wie im Leben und die anderen warten, bis halt irgendwas daherkommt, ne? Und oder der Chef dann sagt, ich habe was organisiert, sodass wir aber jetzt, und das war mein Ziel, bis zum Ende der Sommerferien, die sind ja in Hamburg Ende Juli zu Ende, die Mitarbeiter durchgeimpft haben, dass wir hier eine Atmosphäre schaffen, indem man sich möglichst sicher fühlt. Wir haben dieses Fieberthermometer am Eingang und das sieht danach aus, dass uns das auch gelingen wird.
Aber womit impft ihr denn jetzt?
Tatsächlich mit BioNTech werden die Mitarbeiter geimpft, weil unser Arzt hier einer der Ärzte gesagt hat, dass junge Menschen AstraZeneca eher nicht so gut vertragen. Beispiel, bei der zweiten BioNTech-Impfung auch es zu größeren Nebenwirkungen kommen kann als bei der ersten, ja, sodass wir also da so Zeitfenster die Kollegen verteilt haben, dass wir den Laden nicht schließen müssen. Okay, keiner versteht, 7 Monate zu und jetzt sind alle impfen, hurra, und machen hinterher eine Party, sodass wir das so aufgeteilt haben und auch der eine ist dann schon im Urlaub und so, dass wir das alles so hingekriegt haben, dass alle dann bis Ende Juli durch sind.
Vielleicht machen wir denn mal so eine Impfstoffverkostung, weißt du?
Machen wir.
Ja.
Ich sage so. Du musst nochmal sagen, Hajo, dieser Manns, der ja da jetzt eine Waffe geworden ist, Doppelkopfrunde, begeistert offensichtlich.
Also Manns, ich fand den Begriff, ich lerne ja hier wahnsinnig viel, Michael verwendete den Begriff, der ist ernsthaft, dieser Wein. Und ich weiß nicht, ob die Analogie stimmt, aber wenn man den jetzt so trinkt, sind die ersten beiden ja eher so, naja, so Operetten- oder Musical-Weine. Und das hier ist eher so Burgtheater. Also der ist ernster. Also ich habe mal irgendwann gelernt, wenn man Wein trinkt, muss man hinterher immer sagen, der kann was. Dann zeigt man sich selber als Kenner. Und ich würde sagen, man's kann's.
Oh. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Also aber,
ist
nee, der Ausbau, aber Das erste ist vielleicht schöner, ne, Michael? Das erste finde ich, zu sagen, das erste sind so Operetten und Musicalweine und jetzt kommen wir in den Bereich Burgtheater. Das ist ja viel schöner als der Canvas, ne?
Auf jeden Fall, aber es gibt natürlich viel mehr Menschen, die lieber ins Musical gehen als ins Burgtheater, weil es gibt viel mehr Musicals, es gibt nur ein Burgtheater. Also von daher muss man das auch sehen, dass die meisten Menschen, glaube ich, mit den ersten beiden Weinen auch gut was anfangen können. Wobei der Grauburgunder als Rebsorte einfach nicht so aneckt, weil er sich überall gut hinsetzt. Und deswegen ist er ja auch so beliebt, der Grauburgunder, weil man da eigentlich nichts falsch machen kann. Aber dieser rote Mineral ist einfach ein bisschen wertiger, ist auch ein bisschen länger, ist ein bisschen breiter, setzt sich ein bisschen mehr hin. Und das kostet 13,90 €, ja, ist also 2 € teurer als der andere Sauvignon Blanc. Und da kriegt man aber auch schon ordentlich Wein dafür. Und ich glaube, ich weiß, dass diese junge Kohlensäure, man sieht auch in der Flasche, wenn man das dann hinstellt, das fast so ein bisschen schäumt dann. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera seht. Da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr das zu Hause habt. Das ist einfach, der Wein ist jetzt vielleicht, weiß nicht, zwei, drei Monate gefüllt. Ja. Müsst ihr nicht die Flasche abköpfen, deswegen zwei, drei Monate gefüllt. So. Und wie gesagt, das verfliegt. Das ist aber nur nicht nur bei deutschen Weinen. Es ist ganz, ganz häufig so, dass junge Weine so eine Kohlensäure haben. Ich hatte gerade vor kurzem Henrik Thoma zu Gast. Haben wir so blind etwas probiert und da gab es einen aus dem Rias Baixas auch, einen Verdejo. Und das war auch mit dieser jungen Kohlensäure. Tut gar nicht weh, aber der Wein ist, und das glaube ich fest dran, auch nach 3-4 Tagen, im Gegensatz zu den anderen Weinen, wo ich zum Beispiel einen Zweifel hätte, wenn man es schafft, dass noch was drin ist, auch kann man den noch super gut genießen.
Die anderen Weine, sagst du, erster Tag weg?
Ja, also ja, schon relativ zeitnah. Erster Tag, zweiter Tag, dann sollten die schon getrunken werden, weil dann die Frische, und das hat Axel jetzt ja im Schnelldurchlauf quasi in 10 Minuten schon ein bisschen das Gefühl gehabt, und das glaube ich gut, dass das so sein kann, dass das Weine sind, die nach 3 Tagen auseinandergefallen sind und nur noch zum Kochen und zum Ablöschen dann gut sind.
Wie ist das eigentlich? Wenn man jetzt so einen Wein irgendwie mitnimmt, das hatte ich gerade, ich war in Dänemark und habe von so einem letzten Weinpodcast die Rotweine mitgenommen.
Sinnvoll, weil die Weine in Dänemark so teuer sind, da würde ich sie immer mitnehmen.
Absolut, absolut. Aber sie sind nicht leer geworden, weil wir haben gar nicht so viel getrunken. Und jetzt habe ich sie noch und tue sie wieder im Kühlschrank. Bringt das noch was oder ist das jetzt 2 Tage sozusagen in der dänischen Gluthitze?
Ja, naja, das ist ja vor allem die Fahrt, wenn du sie nicht klimatisch hast, wenn du sie dort in den Kühlschrank packst, ist eigentlich ziemlich wurscht, aber die Fahrt, das Bewegen, das Permanente und dann auch die Temperatur wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht so cool, aber probier es aus. Also bevor du es wegschüttest, immer ausprobieren, ob es dir noch schmeckt. Und wenn es dir schmeckt, egal, wenn jemand sagt, nach 2 Tagen ist der hin und der ist jetzt 20 Tage und der schmeckt dir immer noch, ja wunderbar, nichts dagegen, kann nichts schlecht sein.
Muss man ein bisschen diesen grünen Pelz abmachen, aber das, was drunter ist, ist noch gut.
Aber Michael, kann das sein, dass deine Michael,
Entschuldigung, Lars, er ist eine Kennerfrage. Jetzt aber nochmal zu diesem roten Mineral. Ne? Alle Menschen, die behaupten, sie verstehen was von Wein und sind jetzt so über Klima und Lagen und so weiter, sind sie schon durch. Dann kommen sie irgendwann zu der Zusammensetzung des Bodens. Und dann kommt dieser ganze Schiefer und ich weiß nicht was, Klimbim. Ich gestehe, also ich schmecke nicht viel Boden.
Ja, also es ist ja vor allem, der Grundboden sind Ton und Sandstein und diese Eiseneinlagerung, die diese Färbung auch geben, das kannst du schon ein bisschen, das sind eher schwere Böden, Tonböden, also die Lehmböden, das sind schwere Böden und da...
Aber wonach schmecken die?
Ja, also hier in dem Fall... Das ist aber Grauburgunder spezifisch. Also ich würde mir auch schwer tun, bin ich bei dir zu sagen, das schmeckt jetzt nach dem Roten Hang. Das tue ich mir bei den Rieslingen eher leichter, weil die Rieslinge vom Roten Hang, die haben so was Charakteristisches und ich bilde mir auch immer was leicht Rotfruchtiges ein und das kann ich schon eigentlich ganz gut erkennen, weil das ist ziemlich genial. Also diese Top Nierstein, Pettental, Hipping und so weiter, das ist schon... Rotenberg auch, Gunderloch und so weiter, aber ja auch Manns macht das ja eben auch da mit dem Nassfass. Das schmeckst du dann schon. Hier ist es eben schwierig, weil der Grauburgunder selber als Rebsorte, der gibt nicht ganz so viel her, weder von der Säure noch vom Boden. Grauburgunder ist dafür gemacht, um möglichst vielen Menschen Freude zu machen, aber eigentlich nicht so richtig anzuecken. Also 99 von 100 Grauburgunder sind so, da gibt es ein, zwei Ausnahmen, aber das ist wirklich eher selten. Aber die Menschen mögen es und es verkauft sich auch wahnsinnig gut. Jeder Grauburgunder viel leichter schon als jeder Weißburgunder und noch viel, viel leichter als jeder Riesling. Sehr viel Ressortiments, Riesling so viel Säure und Weißburgunder, keine Ahnung. Aber Grauburgunder ist so das, was früher der Pinot Grigio war oder der Pinot. Mhm. Machen wir einen schönen Pinot Grigio, den trinkt man und tut nicht weh. Das ist jetzt der Grauburgunder. Und der hat eben durch diese schweren Böden, da kommt so ein bisschen die Cremigkeit, wobei das auch mit dem Holzausbau, also da ist nicht nur der Boden, die Sonne und auch diese Winzer, also Winzereigenschaft, quasi das Terroir, auch bei diesem Wein spielt das natürlich auch eine Rolle, wie der Winzer das macht. Und wenn man Erik Manz kennt, dann weiß man, dass er durchaus auch ein bisschen Kraft im Wein sucht und auch gerne hat.
Man muss ja für Hajo nochmal erklären, das mit dem Pettental. Das ist natürlich sicher in seinem Gesicht, dass da eine Frage auftaucht. Es gibt einen Riesling, lieber Hajo, den hat Erik Manz gemacht, der heißt Pettental, also auch richtig Pettental, Pettental. Pettental.
So heißt Lars, die Lage, ja.
Ja, Lars Fass 50. Lars Fass 50, ein Riesling, sehr schön. Aber, und das habe ich auch, hat mich überrascht, der war ausverkauft bei Silke. Der war tatsächlich, obwohl der ja nicht ganz so günstig war mit 30 Euro, war der zwischenzeitlich ausverkauft. Jetzt haben sie noch drei Flaschen zusammengekratzt oder so. Aber das ist ein schönes Getränk gewesen.
Das stimmt. Ja. Da habe ich tatsächlich von dem Pettental mit dem Winzer zusammen alle Fässer verkostet oder er hat mir ein paar angeboten und davon haben wir dann eins genommen und das innerhalb des Pettentals als Lastfass. 300 Liter waren das, also knapp 400 Flaschen. Ja.
Ich habe nochmal zwei Fachfragen. Der Winzer Manz macht ja, ist gerade erst prämiert worden für eine Scheurebe. Das ist ja eher so eine, als Ökoladenkäufer würde ich sagen, eine alte Apfelsorte. Also die Scheurebe ist ja jetzt eher mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist jetzt nicht so die Trendrebe schlechthin. Kommt die wieder?
Ja, wir hatten tatsächlich auch schon ein paar Scheureben hier bei uns und die würde von der Analogie
eigentlich. Das ist doch gelogen. Das ist doch gelogen. Wir hatten eine oder zwei Scheureben in 48, oder ist es die Folge 50 heute? Wir müssen aufpassen. Nee, ich glaube noch nicht. Aber wir hatten nicht viele Scheureben.
Zwei. Wir hatten auf jeden Fall im Live-Podcast auch eine Scheurebe von Wittmann, ja. Auch aus der Ecke aus Rheinhessen, die sehr gut ankam. Was ich nur sagen wollte, ist, geht tendenziell so ein bisschen in die Sauvignon Blanc-Richtung, auch von der Aromatik her. Und jetzt war mir das, ich kannte dich ja nun leider viel zu wenig, was den Wein betrifft, wäre mir dann irgendwann too much, wenn ich ja so drei so massiv aromatische Weine ja, habe. Du magst recht. Das zum Beispiel gar nicht.
Aber hältst du was grundsätzlich von der Scheurebe?
Ja, ja. Also ich finde es sehr gut.
Die Scheurebe kommt.
Ja, weil es ja viel deutscher ist als Sauvignon Blanc. Also vom Ursprung her ist das ja wirklich, was eigentlich von hierher kommt. Und man sollte, finde ich, mehr Augenmerk auf eine gute Scheurebe legen. Auch die Winzer, die sich vielleicht schwerer verkaufen lässt, wenn nicht so sexy wie Sauvignon Blanc, aber besser hierher passt, authentischer ist und mehr eigene deutsche Weinbau-DNA hat als der Sauvignon Blanc. In Österreich heißt die Semling, 88 Semling irgendwie, heißt die Scheurebe. Ne? Vor allem in der Südsteiermark gibt es das und ja, finde ich eigentlich sehr gut, wenn sie gut gemacht ist, aber es ist bei allen Weinen so.
Also die Scheurebe ist praktisch der Olaf Scholz unter den Reben, ja, hat noch ein Riesenpotenzial und kommt jetzt auch bald, Lars, nicht?
Wir können ist mal eine so? Sendung machen, nur mit Scheureben. Vier Scheureben, das wäre mal witzig. Weil mich ja jetzt so tut, als ob er Scheureben mag, das ist genau wie mit Grauburg. Und er ist halt, wenn der Ton gut, aus ja. ist und die Kameras gelöscht, dann sagt Michael,
das stimmt boah.
Nicht mit diesem ganzen.
Nein, das stimmt nicht, aber ich mag zum Beispiel. Ich mag zum Beispiel den Sauvignon Blanc von Erik Manz in dem Jahr deutlich lieber, auch wenn er gerade bei der Scheurebe irgendwas gewonnen hat. Aber es gab auch schon Jahre, da mochte ich die Scheurebe deutlich lieber. Aber wenn ich auf die Weinkarte, und da hat Hajo recht, Scheurebe schreibe, dann trinkt das keiner. Also muss ich es offen verkaufen, sagen, ich hätte gern Sauvignon Blanc. Ja, wunderbar, ich habe sowas in die Richtung. Und dann muss ich dann mit der Flasche hin und alle sagen, super, genau so. Ja. Aber wenn ich jetzt warte, dass jemand sagt, wenn ich auch Scheurebe und Sauvignon Blanc glasweise habe, werde ich die Scheurebe eher schwer verkaufen. Es sei denn, mehr Leute wie du und Leute, die diesen Podcast hören, haben den Mut und sagen, hey, lass uns doch die probieren. Klingt ein bisschen nach alte Oma, aber ist doch egal. Wenn das Zeug gut ist, nehmen wir auch eine Scheurebe.
Ich aber kann wieso, da nur unseren Sex-Podcast für Erwachsene zitieren, alte Scheunen brennen gut.
Axel? Wieso alte Apfelsorte, sagtest du, Hajo, ne? Scheurebe?
Ja, also, weißt du, so eine Ingrid Marie oder so, die hat man auch jahrelang nicht im Laden gesehen und auf einmal kommen sie und man stellt fest, hey, wow, das ist ja, schmeckt ja gar nicht so wie der
chinesische. Aber es hat nicht, aber es gibt nicht jetzt irgendwie eine Apfelsorte, die Scheurebe heißt, oder hatte ich das jetzt irgendwie falsch verstanden bei dir?
Okay. Nein, nein, nein. Das war nur eine Analogie, die wieder nicht passte.
Ach so, ja. Scheurebe ist ja aus der Kreuzung von Muskat und Silvaner. Ne? Also das ist ja quasi von
ja, zwei genau.
durchaus deutschen Rebsorten, die eben
Silvaner eher ist aromatischer.
Genau.
Was kostet die Flasche der Manns? Hast du schon gesagt,
13,90 kostet
13,90.
Aber ich finde, das ist sie auch echt wert. Also das ist, damit besäuft man sich nicht. Für welche Art Essen würdest du das rote Mineral empfehlen, Michael? Oder ist das so ein Solitär, den man einfach nur so trinkt?
Huch. Hier ist Freeze.
Michael sagt nichts mehr. Das ist eigentlich ein guter Moment. Das ist ein ganz guter Moment, den wir noch nie hatten.
Aber wir können ja mal überlegen, was er antworten würde. Ich glaube, er würde sagen, das ist eher ein Solitär tatsächlich.
Ich glaube, ist es ein Solitär, meinst du?
Ich glaube, zu Pilzgerichten.
Okay. Aber das ist lustig. Jetzt haben wir mal die Chance, uns zu beweisen, Axel. Wir schenken uns mal den Rotwein ein. Haben uns mal die Chance zu beweisen, ob wir auch ohne Michael klar kämen.
Oh Gott, ich glaube.
Den Rotwein hast du noch gar nicht.
Er hat eine blumige Nase.
Hajo, warum habt ihr den Rotwein nicht getrunken bei der Doppelkopfrunde? Weil dann drei Flaschen.
Ah, ja, nee, das geht nicht. Also ich finde, nach drei schönen Weißwein dann auf einmal so ein Rotwein. Nee, ich habe dann auch gesagt, der sieht teuer aus, den trinke ich alleine.
Und du hast es nicht, das ist aber so, du hast nicht hinterfragt, woher die Weine kommen. Es kommt bei euch zu Hause, wird geliefert und dann sagst du, ist geliefert, ich trinke es.
Ja klar,
der
Porsche ist von einer Verehrerin, die Yacht von dir wahrscheinlich. Also die Paketboten hier wissen gar nicht, wohin. Also mit welcher Gerätschaft sie das hier ins Penthouse schleppen sollen.
Aber es könnte ja auch mal für Nachbarn sein, ne?
Ja, aber da musst du nur schnell genug sein. Ne? Mir passen nur die ganzen Sachen nicht, die Nachbarin von Zalando bestellt.
Michael, du, schön, dass du wieder da bist. Island Red.
Wir sind eigentlich durch, Michael.
Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt rausgehauen wurde, aber...
Das macht nichts. Du hörst es hier auch nicht an, das heißt, du kannst auch nicht hören, was wir Nettes über dich gesagt haben. Für Axel und mich waren es ganz traurige und viel zu kurze Minuten, oder Axel?
Wir wollten die Revolution starten, aber wir sind
am Ansatz gescheitert. Das stimmt kein Wort. Sie haben die ganze Zeit über dich hergezogen.
Das ist die Frage der Manns.
Ne? Zu welchem Essen würdest du den empfehlen oder nicht als Essensbegleiter?
Nee, was ich ja sagen wollte, ist, dass du, glaube ich, als Gastgeber, wenn du den einschickst, kassierst du alle mit ein. Also die eher fruchtig, die eher trocken, die eher nicht ganz so trocken. Ich glaube, deswegen ist das ein Wein wunderbar so, auch ohne irgendwie. Oder eben ein bisschen eine Schärfe, eine würzige, oder ein Schinken, der eher stärker geräuchert ist oder so. Also alles, was so ein bisschen mehr Eigengeschmack und auch eine gewisse Schärfe hat, passt das super dazu.
Aber das kann man ja zu allem dann irgendwie sagen. Also wenn dieser Wein, also wenn ich das richtig verstehe und also so empfinde ich das auch, dass dieser Wein eigentlich nicht in irgendeine Richtung tendiert, sondern eher neutraler ist, dann würde ich irgendwie denken, dann kann es ja nicht ein wirkliches Gegengewicht zu etwas bilden, was halt wie so ein Schinken irgendwie so kräftig ist. Oder stimmt das nicht?
Naja, wenn du jetzt einen stark geräucherten Schinken hast und einen Wein dazu hast, der eine irre Säure hat, ja, dann tut das eigentlich weh, weil dieses Raucharoma mit der Säure zusammen im Gaumen keine Harmonie abbildet. Das heißt, du brauchst dann, wenn er auch salzig ist, geräuchert, richtig kraftvoll, eher etwas, was das kompensiert. Das ist zumindest die Wunschvorstellung, dass ich Speis und Getränk im Gaumen miteinander besser werden als jeder einzeln für sich. Ja, und das ist ja die Aufgabe, die wir haben in einem Restaurant. Und deswegen würde man eher so etwas suchen. Also ich würde sagen, also alles, was irgendwie eine Süße hat beim Essen, Menschen machen ja fast überall Zucker rein, also in jedem Dressing, überall in der Milch ist Zucker, hatten wir schon, finde ich es eher schwierig, dann zu sagen, das Essen ist süß, süßer und der Wein auch schon süß. Also deswegen brauchst du eher was mit einer Schärfe und mit Raucharoma, mit eher eigenständigen Geschmack und dann kannst du den gut dazustellen. Dann bindet er sich gut ein.
Der Kollege Schumacher, hat eine Frage.
Ja, weil Axel macht einen ganz interessanten Punkt. So, was geht mit was? Michael, kennst du den Geschmacksthesaurus?
Nein.
Okay, dann fangt schon mal an, den roten zu entkorken. Ich bin gleich wieder da.
Aber offensichtlich hat er da auch ein Buch geschrieben. Und das ist... macht das ja nicht schlecht, der Schumacher, oder? Muss man ja sagen. Jetzt, wo er weg ist, macht er,
ja, das ist
ganz witzig, ne?
Toll. Ganz interessiert, ja, weißt du, und so. Ja. Normalerweise musst du die Gäste immer fragen, um sie einzubinden, aber der fragt einfach direkt, nee, nicht
ihr. Hat er überhaupt keine Ahnung. Hat er auch gerade wirklich viel Ahnung von. Guck mal, was hat er da jetzt mitgebracht? So eine Farbfibel?
Nee, Moment. Also, das ist schon ein bisschen abgeschraddelt, weil es bei uns schon ganz lange in den Küchendünsten steht. Der Geschmacksthesaurus ist so ein Handbuch für Kombination von Aromen. Du siehst also hier letztendlich einen Kreis und in diesem Kreis sind alle erdenklichen Geschmacksrichtungen und Nuancen abgebildet.
Ist auch Lakritz
bei? Also ich fange mal an hier. Von rote Beete über Meeresfrüchte bis Wassermelone, Grapefruit. Da sind dann aber auch so andere Sachen dabei, so diesen Umami-Kram und sowas. Und da steht dann immer, was zu was passt und was gar nicht passt. Okay. Also was weiß ich, hier ist zum Beispiel Maritim, passt nicht gut zu, was haben wir denn da, von Strauch und Hecke oder sowas. Und du hast letztendlich so ganz mathematisch jede denkbare Kombination hier drin. Wir sind am Ende auf 540 Seiten und die Autorin heißt Niki Seknit und experimentiert in ihrer Küche, hat eine Times-Kolumne und stammt aus England. Und wir gucken da immer mal wieder rein und da kommt man dann auf so irre Sachen wie Lakritze und irgendwas. Also ich bin jetzt nicht so der Espuma-Typ, aber das ist schon ganz interessant, was da so geht und was nicht. Gerade auch wenn man so ganz, wenn wir bei alten Sachen sind, bei so ganz alten Sachen wie, keine Ahnung was, Rüben oder eben Kartoffeln oder so Zeug sind. Total spannend.
Guter Tipp.
Schön, dass ich euch auch noch was beibringen konnte.
Sag mal, Leute, wir müssen aber jetzt mal den Roten einschenken. Haben wir schon eingeschenkt?
Ja, der muss noch atmen, Alter.
Ja, wie hier auf der Dachterrasse.
Alter, Digga. The Island Red ist, Michael, was ist das?
Oder wie Hajo neulich als Anrede zu formulieren.
Was hat er gesagt?
Ach, herrlich. Nee, das hat
er gesagt. Also du musst ein bisschen mehr spucken.
Aber ich fand es sehr schön.
Ja, das war sehr. Nein, aber was Hajo gesagt hat, und wenn ich jetzt kurz nochmal zum Grauburgunder. Rote Beete, ich liebe rote Beete. Jetzt kann ich einen rote Beete-Salat machen, entweder mit Walnüssen und Honig und einer Marinade, oder ich kann es mit Meerrettich machen und damit eine Schärfe reinbringen. Und dann würde ich bei dem Wein immer sagen, genau das ist, was ich meine. Keinen Honig, Süße habe ich genug. Ich brauche die Schärfe. Also mache ich ein anderes Rezept, suche etwas anderes, was ein bisschen Schärfe reinbringt, um dem Wein besser dagegen zu stehen. So, jetzt sind wir beim Rotwein. Ich wollte es nur noch
genau, mal aber gesagt. Wann kochen wir eigentlich?
Ja, wir wollten gemeinsam kochen. Auch Cornelia Poletto hat ja gesagt, sie live und sie kommt. Ja,
Cornelia Poletto macht jetzt inzwischen einen eigenen Podcast. Ne? Da muss man auch passen. Kurz nach unserer Sendung hat sie
echt ernsthaft gemacht.
Kurz nach unserer Sendung hat die angefangen, einen eigenen Podcast, wo sie kocht. Also das ist ja, nee,
aber,
egal.
Aber vielleicht wäre sie auch ohne uns drauf gekommen. Könnte sein, oder?
Ja.
Also nein, heute nicht so ganz abwegig, dass Leute Podcasts machen.
Na, glaube ich nicht. Michael, Mallorca, ein marokkanischer Rotwein.
Ich fand tatsächlich wahnsinnig gerne nach Mallorca. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Insel. Und ich fand tatsächlich oder finde ehrlicherweise die Weine dort eigentlich zu teuer für das, was sie können. Und ich glaube, dass die Menschen, vor allem auch Deutsche, diese Weine kaufen bei Mallorca und Urlaub und so weiter und sehr, sehr viele kleine Weingüter besuchen und sie herbringen und teilweise selber importieren und ähnlich wie vielleicht die Geschichte von Sieges Weinkeller mal angefangen hat. Manchmal probiere ich aber mallorquinische Weine, wo ich finde, okay, das finde ich schon ziemlich cool. Und das ist so einer. Ses Talayoles heißt das Weingut. Das kommt im Süden, Südosten, also nördlich von Colonial de San Jordi, im Landesinneren sehr, sehr karge Böden. Tatsächlich in der Historie von einem holländisch-deutsch und in Hamburg lebenden Immobilien, also die ihr Geld mit was anderem verdient haben, mit was Ernsthaftem, um dann es im Weinbau wieder zu verbraten quasi. Franz und Hendrik de Waal, Vater und Sohn. Sebastian Keller ist der Winzer, der kommt aus Württemberg, der ist von Anfang an mit in dem Projekt involviert und hat eben Spanisch gelernt und hat gesagt, wir wollen einfach Top-Weine machen. Und die haben einen sehr bekannten Berater auch, da hat der Sebastian Keller früher gearbeitet, auch bei Bernd Philippi, Weingut Köhler Ruprecht aus der Pfalz. Filippi hat auch international Projekte schon viele gehabt. Und dann finde ich das immer cool. Ehrlicherweise, bevor ich es glaube, selber besser zu machen, hole ich mir lieber jemanden noch mit ins Boot, der weiß, wie es geht, der seit Generationen in einer Weinbaufamilie quasi seit Generationen das betrieben wird. Und dann finde ich es gut. Und so haben sie es auch gemacht. Lieber zu sagen, ich habe eher keine Ahnung, aber ich hole mir Leute, die das eben perfekt machen. Und deswegen finde ich das Projekt gut. Ich mag auch die Island Red. Ich mag auch die Ausstattung und ich finde den Wein auch ziemlich genial. Und was
aber jetzt stopp. Sag nichts. Ich möchte wirklich jetzt einmal, weil ich habe ihn jetzt eben getrunken. Könnt ihr mal Axel und Hajo, könnt ihr mal einen Schluck nehmen und dann bin ich auf eure Gesichter gespannt. Ich konnte nicht anders eben.
Als was? Ach so, soll ich nochmal das Gesicht machen?
Ja, nee, zieht es euch nicht zusammen. Bei mir hat es sich so zusammengezogen. Richtig so. Ein bisschen nur. Okay, dann nur bei mir. Bei Axel?
Auch nur ein bisschen. Aber ich habe ihn jetzt schon eine Viertelstunde offen, so ungefähr.
Ja, also es ist richtig. Aber zusammen. Habt ihr nicht dieses Bzzz? Habt ihr nicht? Nee, habt ihr nicht.
Nee, Bzzz nicht. Quietsch auch nicht.
Beim dritten Schluck geht es auch.
Das ist ja schon ein bisschen auch, also keine Ahnung, wie der das macht, aber er führt mich ja ein bisschen hinters Licht am Anfang. Wenn ich daran rieche, dann denke ich, oh nö, schon wieder so ein Totschläger, der mich mit so einem übertriebenen Huba-Bubba-Bärenduft irgendwie schon gleich vom Geruch besoffen machen will. Und dann trinkst du ihn und dann kommt dieses Brrr, was du sagst. Ich finde tatsächlich, dass er anders schmeckt, als er riecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt fachlich korrekt beschrieben ist, aber ich hatte was anderes erwartet.
Mm. Naja, es hat, diese Schwere, die er in der Nase hat, hat er am Gaumen nicht, weil am Gaumen hat er eine gewisse Frische, eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, aber einen guten Druck. Er hat so ein bisschen Himbeere, ein bisschen Schokolade. Mm. Man denkt kurz an rote Grütze auch, weil Beerenfrucht mit ein bisschen Vanille, also ein bisschen dieses Holz auch, was man auch hat, hat eine gute Länge. Ich finde, er hat ein Tannin, das ist reif, ja. Aber was ich sagen wollte vorher ist, es ist Merlot, es ist Cabernet Sauvignon, es ist Tempranillo und es ist Manto Negro und Cahier und die zwei letzten Rebsorten sind eigentlich mallorquinische Rebsorten. Und dann, das finde ich immer cool, wenn man dann sagt, pass mal auf, reinsortiger Cahier ist wahrscheinlich ein bisschen, oder Cahier ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man sagt, ich habe internationale Rebsorten, ich mache aber das, für was wir hier stehen, auch mit rein, um das Stück Mallorca auch zu zeigen, dann finde ich das eigentlich cool. Und das ist so ein bisschen vielleicht, Lars, was du meinst, ich sage jetzt nicht animalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen wilder, ein bisschen dirty, ein bisschen schmutzig und nicht ganz so geschliffen. Und ja. Nee, nicht ganz so schmutzig. Also ich habe nur ein bisschen schmutzig gesagt. Okay. Also so.
Hajo, was gibt es eigentlich bei Plassberg, Anne Will und Co.? Was gibt es da nach der Sendung? Steht man da auf dem Wein zusammen? Gibt es dann irgendwie so, wir waren ja mal zusammen auf der Queen Mary, Axel, Hajo und ich, da gab es ja so Wein, also da, wo wir waren zumindest, aus so Pappkartons. Was gibt es nach den Talkshows zu trinken?
Gibt's da noch was? Steht man noch gar um? Nichts, weil die alle sehr strenge Hygienekonzepte haben. Okay. Es gibt ja diesen Mythos der Aftershow-Party, ne? Also dass hinterher, dass dann Dinge passieren, dass die Leute sich die Klamotten vom Leib reißen, bergeweise Kokain wegziehen und alle verstehen sich ja auch, ne? Weil es ja diese große Verschwörung gibt, ne? Wir stecken ja alle unter einer Decke hier in Berlin. Ich habe ein bisschen bislang das Pech gehabt, dass ich das noch nie so erlebt habe. Das erzählt man sich immer und das scheint auf allen Veranstaltungen stattzufinden, nur nicht auf denen ich bin. Wahrscheinlich, weil ich immer so investigativ bin, haben sie Angst, dass ich das enthülle eines Tages. Nee, da stehen mehr oder weniger appetitanregende so Buffets wäre übertrieben, so. Also wie früher, wenn wir so Schwarzlichtpartys gemacht haben, dann standen ja auch immer so Dips und so Zeug rum. Ja, und dann ist Frau von der Leyen da zum Beispiel und haut sich jetzt so richtig lebensfroh zwei Gläser Wasser ohne Sprudel rein und geht dann weg, um am nächsten Tag weiter zu regieren. So, und du merkst immer so ein bisschen, wer braucht noch Freunde, hat gerade keine, wer bleibt also länger. Das waren lange die FDP-Vertreter. Die Linken auch. Und die anderen sind schnell weg. Also es ist wie bei dir, Lars, ne? Die was zu tun haben, gehen früh und deswegen sind wir ja meistens die Letzten.
Und wie ist es bei Markus Lanz, sag mal? Ist es da, man hat das Gefühl bei Markus Lanz, dass man sich vorher lange schon mal eingegroovt hat und hinterher ist es genauso? Oder kommt der wenigstens vorher und sagt, pass auf, Hajo, heute nehme ich dich vielleicht mal dann und dann dran. Und wie geht das?
Also das muss man mal wirklich sagen, dass der Markus Lanz jetzt auch durch die Pandemie so eine gewisse, also der hat ja irgendwie die Führungsrolle übernommen in den Talkshows. Ja. Früher war das immer der Sonntagabend, das war ja früher Christiansen und dann Jauch und dann Will. Aber jetzt ist Markus Lanz auch wahrscheinlich dank seines dicken Kumpels Lauterbach echt an die Spitze gegangen. Und das Lied, das ist kein Zufall. Diese Redaktion ist wirklich unfassbar professionell. Also es gibt ein ganz langes Vorgespräch mit einem Redakteur, einer Redakteurin, die auch nach Dingen fragen, die in der Sendung nie zum Tragen kommen, aber die wirklich sich also toll vorbereiten. Und dann vor der Sendung kommt der Moderator aber wirklich nochmal ganz kurz vorbei, macht so einmal Shake Hands oder hier Elbow Bump oder sowas. Und dann geht das los. Also ich weiß nicht, worum es geht, aber du kannst natürlich anhand der Gäste einigermaßen ablesen, was da so passiert.
Wie ist denn der Markus Lanz eigentlich so? Also ich finde den, ich mag den ja nicht so. Ist der, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht frei sprechen, ne?
Ich verstehe das. Nee, ich kann das verstehen, dass er manchen Leuten zu glatt ist vielleicht. Auf der anderen Seite, aus welcher Talkshow haben wir die letzten anderthalb Jahre so die besten, auch journalistisch besten Zitate und Vorgänge gehört? Das war immer er. Mhm. Und ich glaube, also bei Journalisten, es gibt ja tatsächlich welche, die entwickeln sich über die Jahre. Und ich glaube, gerade bei Markus Lanz, ich meine, der musste ja erstmal in diese, ich glaube, Kerner hat das vorher gemacht, ne? Also als Kerner noch Großmoderator war, da musste er da. Mit dieser
Kochshow, geboren, ne? Genau.
Und dann kam diese Geschichte mit der etwas verunglückten Wetten-Dass-Übernahme. Auf der einen Seite verstehe ich den Ehrgeiz, nochmal einmal die große Samstagabendshow wieder zu beleben. Auf der anderen Seite glaube ich, so eine Niederlage für einen Fernsehmenschen, wenn dann so die ganze Republik auf dir rumtrampelt und sagen, der Gottschalk war viel besser, da musst du erstmal drüber weg. Und dass der sich so nach diesem doch relativ wellenförmigen Verlauf auch seiner Wahrnehmung auch durch uns Medien jetzt so etabliert hat, ich gönne dem das, weil der ist nämlich fleißig, der ist akribisch und, was ich ganz wichtig finde, der linkt einen nicht. Es gibt das ein oder andere Talkformat in Deutschland, wo du auf einmal, ich sag mal, Einspieler oder Fragen oder Sachen um die Ohren gehauen kriegst, die dann, also überraschend ist völlig in Ordnung, aber unfair ist nicht in Ordnung. Und ich habe das noch nie da erlebt. Also das sind, wie gesagt, die professionellsten und zuverlässigsten. Außerdem haben sie immer einen sehr, sehr großen Süßigkeitenkorb stehen. Das mag mein Urteil ein wenig trüben. Die Weinauswahl ist Mittel.
Das ist interessant, weil während dieser Talkshows würde ja, der trinkt nie ein. Was trinkt der Plassberg immer? Trinkt der Cola? Der hat immer so ein braunes Zeug in seinem Glas. Hast du mal da reingeguckt?
Nee, soweit ging das jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Markus Lanz immer, glaube ich, Salbeitee trinkt. Er hat so ein extra Gefäß, damit das ein bisschen warm, weil der macht ja an einem Tag, nimmt er ja, ich glaube immer dienstags, nimmt er zwei Sendungen auf, eine für Dienstag live und eine dann für Mittwoch. Und das sind zweimal so 60 bis 75 Minuten mit völlig unterschiedlichen Gästen, mit völlig unterschiedlichen Themen, vielleicht auch Stimmungen und der zieht das durch wie ein Uhrwerk. Also wirklich toll. Und man muss auch mal sagen, ich meine, Lars, du gehörst ja auch zu diesen Menschen, die nicht älter werden. Ich versuche immer, das Geheimnis zu ergründen. Wie macht ihr das? Ist das der viele Schlaf oder die gute Ernährung? Oder habt ihr gute Chirurgen oder so Chemie, Pharmazie, was auch immer? Ich glaube, der Markus Lanz ist auch ein Disziplinierter, der achtet auf sich. Also der würde sich an einem Montagnachmittag niemals vier Flaschen Wein reinstellen.
Wir müssen ihn mal anfragen, aber er macht keine Podcast. Jungs, wir müssen so ganz allmählich, Hajo, zum Ende kommen. Jetzt kannst du schon mal anfangen zu überlegen, wir machen immer so eine Endrunde. Was ist der Lieblingswein des Tages gewesen? Michael, wolltest du noch was zu dem Mallorquiner sagen, was untergegangen ist bei unserem Gespräch über Markus Lanz?
Ja, also finde ich wahnsinnig spannend, auch mal so Insiders zu hören. Ich freue mich jetzt, dass wir wieder in der Gastronomie tätig sein können und freue mich, dass ich abends nicht mehr irgendwelche Talkshows schauen muss, sondern mich hier um die Gäste kümmern kann. Aber zu dem Mallorquiner wollte ich nur sagen, dass der 25 Euro kostet. Das wollte ich euch noch sagen. 24,90.
Das ist ja eigentlich für einen Mallorquiner ganz schön teuer.
ist immer, ich weigere mich gegen für einen Mallorquiner, für einen Riesling, für einen, sondern es ist ordentliches Geld für eine Flasche Wein. Im Paket kosten diese vier Flaschen 49,90. Das ist okay, finde ich. Und dann kann man so ein, nee, das ist doch keine Werbung. 49,90 kostet es im Paket.
Das finde ich aber einen fairen Preis. Ist dann,
ja, finde ich eben auch unterschiedliche Weine, wo man, glaube ich, schon auch was findet dabei. Ich habe ihn auch ein bisschen gekühlt schon hier hingestellt. Wir sitzen jetzt ja schon über eine Stunde und deswegen, glaube ich, ist auch das wieder ein Wein, 14,5 Alkohol. Die Kühle erhält die Frische und deswegen nicht zu warm trinken und schon gar nicht in der Sommerzeit. Aber generell ist das eigentlich, bis auf den Manns, aber der Erik ist so ein südländischer Typ, eigentlich so eher so ein mediterranes Paket, ne? Italien, Spanien, Mallorca. Von daher mochte ich die Zusammenstellung und ich freue mich außerordentlich, dass du es und deine Doppelkopfbrüder, dass ihr das auch mochtet.
Hey, das ist das schönste Kompliment. Die schlimme Nachricht ist, die kommen wieder.
Ja. Sag mal, Axel, dieser Mallorquiner, den würde ich jetzt tatsächlich, vielleicht bin ich Banause, aber ich würde den zum Käse nehmen, Michael. Ist das, darf ich das?
Das darfst du alles, was du magst, ja. Käse und Rotwein ist tatsächlich eine Kombination, die historisch gewachsen beliebt ist, aber nicht eigentlich wirklich passt. Also 70% der Käse passen besser zu Weißwein als zu Rotwein. Das ist die Wahrheit. Also muss da wirklich aufpassen. Ja, es ist leider so.
Wieder was gelernt.
Ja, und das ist immer so eigentlich, und jetzt doch mal zum Rotwein, jetzt noch mal Käse. Passiert bei uns auch die ganze Zeit und ich renne nicht so als Klugscheißer rum. Aber es ist tatsächlich, wenn man das mal ausprobiert, zu seinem gereiften Comté, magst du lieber so einen Burgunder trinken oder einen älteren Riesling oder was so eine leichte Süße hat, wenn der Comté so richtig knistert schon oder so, ist das großartig. Ja. Also und viele Käse sind ja auch sehr salzig und dann ist eine gewisse Süße oder da kommt auch diese Idee, dass man Amarone trinkt oder so, dann verstehe ich es wieder, wenn diese Süße im Wein und dann mit dem Käse zusammen und man muss ja immer den Käse lange kauen und dann den Wein dazu und das zusammenkauen. Viele essen zu schnell Käse, also richtig guten Käse einfach länger kauen, um dieses Ganze, ich könnte mich nur von Käse ernähren, habt ihr gerade gemerkt, ich drehe hier schon ganz ab. Also
jetzt von daher, muss ich aber noch mal fragen, kennst du das Restaurant Hotspot hier in Berlin? Ich glaube Nestorstraße, Ecke Kudamm. Da ist ein Chinese, der tatsächlich authentische chinesische Küche, Sichuan vor allen Dingen, serviert. Also nicht dieses
nicht B4.
Diese vietnamesischen süßen Suppen, sondern richtig hammerscharf. Und der hat eine bemerkenswerte Riesling-Auswahl und zwar nur Spätlesen. Also richtig so, cool. Ist eine volle Mahlzeit, ne? Aber zu diesem scharfen Essen, also chinesisch meets Mosel Spätlese, es ist der Kracher. Also wirklich toll.
Das glaube ich
total. Wenn du nach Berlin kommst, fühlst du dich aus, Michael.
Das ist total nett. Vor allem, weißt du was, die haben ja auch so wenig Alkohol. Also wir können uns zu zweit so eine Flasche, die hat dann 9,5, 10 Alkohol, wunderbar dazu trinken. Ja, also.
Das Wort zu zweit habe ich noch nie gehört.
Wir sind auch noch Axel und ich sind auch noch Ich habe das Wort Magnum gesagt. Das Wort Magnum habe ich gesagt.
Bevor ihr heiratet.
Bring mir mal eine Spätlese Magnum. Mein Name ist Hafenlohr.
General, Axel, wie geht's dir da auf der Dachterrasse eigentlich so?
Ja, ganz gut. Der Gong hat gerade geschlagen, die Rauschunterdrückung.
Du hast auch schon ordentlich einen drin wieder, Axel. Täuscht das ein bisschen?
Das täuscht total. Ich habe vielleicht einen Sonnenstich, das kann sein, aber ich habe kaum etwas geschluckt. Auch das ist eigentlich ist das größte Learning in diesem Wein-Podcast oder eines der größten für mich, dass man etwas, was man in den Mund nimmt, nicht unbedingt runterschlucken muss. Das ist, trainiere ich mir hart ab.
Das hatten wir im Sex-Podcast auch mal. Entschuldigung,
den
konnten wir nicht liegen lassen.
Nee, ich weiß, das können wir rausschneiden.
Axel, was ist zusammen?
Pass auf, wir machen anders, wir müssen jetzt raten. Jeder muss von, also wie bei Frank Plassberg, jeder muss von einem anderen raten, was sein Lieblingswein war.
Okay. Super. Von wem?
Also pass auf, Axel, du musst raten von Michael, ich rate von Hajo, Hajo rät von mir und Michael rät von Axel.
Ja. Er fängt an.
Gott, ich habe schon vergessen, von wem ich rate. Egal. Michael, willst du anfangen? Was ist der Lieblingswein von Axel?
Ich glaube, Axel mochte am liebsten den Rueda von José Pariente, den zweiten Wein.
Axel?
Diesen Unterkomplexen?
Nee, tatsächlich, ihr habt mir diesen dritten Wein, also den Erik Manns, glaube ich, auch so. Ich bin beeinflusst verkauft. Durch euer Urteil, verkauft.
Schön,
und außerdem mochte ich Erik Manns ja auch sehr gerne. Aber tatsächlich, wäre das wahrscheinlich am ehesten der Wein, den ich nehmen würde, obwohl ich diesen Rotwein auch echt gut finde. Aber am Ende bin ich ja so der weiße Typ, deswegen glaube ich tatsächlich Erik Manz.
Cool. Cool. Ja. Ja. Ajo, würde ich sagen, dein Lieblingswein eindeutig das rote Mineral.
Ja. Ja, yeah. Axel und ich liegen da wobei ich auch finde, also es ist auch gemein. Ich glaube, die einem noch eher in Erinnerung sind, also die später Verköstigten, haben bessere Chancen als der allererste, den ich ja auch gar nicht so schlecht fand. In seiner, naja, vielleicht als Journalist so oberflächlich und so, das kommt ganz gut. Ich muss jetzt raten, von wem?
Du musst jetzt von Michael raten.
Ich habe es von anders gesagt. Aber da muss ich ja von dir raten.
Du musst von mir raten. Aber Hajo muss erstmal von Michael raten.
Bei Michael wäre aber einfacher gewesen.
Ja, deshalb.
Hajo hat den Roten gesagt und Hajo hat natürlich recht. Ich finde den Roten wirklich am spannendsten für mich. Deswegen habe ich ihn auch mitgebracht. Und danach würde ich fast tatsächlich auch zum ersten Wein tendieren. Also Hajo, ich bin da bei dir. Ich habe das nicht vergessen. Ich weiß sehr gut noch, wie der schmeckt. Und von daher alles richtig gesagt. Und deswegen cool. Aber gespannt, ob Axel den Wein errät von Lars.
Ja, ich hätte auch jetzt gesagt, das rote Mineral bei Lars. Hätte ich gedacht. Nee?
Ganz anders. Und zwar ist es wirklich, obwohl ich dann hinterher so schlecht über der José, weil ich fand den ersten Schluck von diesem José, da war echt so, wow, der hat mir José Freude gemacht. Auch mit dem Obstvergleich. Das war sehr, sehr schön. Aber wollen wir noch einmal anstoßen? Einmal noch alle Gläser hoch. Alle Gläser hoch für ein Bild von Axel.
Ja, da muss jeder seinen Lieblingswein reinmachen.
Habe ich schon. Ich habe meinen mit ein bisschen Rotwein vermischt. Das schmeckt noch besser dann.
Rosé. Ja, ich finde ja eigentlich auch, wir sollten das einführen, dass wir zum Schluss immer eine Cuvée aus allem trinken.
Oh, das muss furchtbar sein.
Ich habe einen Wein erfunden.
Ja, vielleicht wird der ja irgendwann so in 120 Folgen mal eine Sache bei rauskommen.
Wo wir Axel, wenn du immer das Foto machen könntest, ich kann den Glas nicht mehr lange halten.
Ja, das schöne Idee, ja. Axel, vielleicht auch nicht.
Ja, vielleicht auch nicht. Ist gemacht.
Schon fertig, ist gemacht. Ihr Lieben, vielen Dank. Auch dem Hajo, sehr, sehr, sehr großen Dank. In 2 Wochen, Reinhold Beckmann.
Wow.
Reinhold Beckmann, wow.
Schön groß.
Schön groß, machen wir. Auf bald.
Auf bald. Ja.
Jesus liebt euch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.